Hallo, herzlich willkommen hier bei dem ersten Teil der Diskussionsrunde. Es ist jetzt leider der Fall eingetreten, den wir ja schon befürchtet hatten. Es ist ziemlich voll geworden. Ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, ließ sich jetzt leider nicht anders organisieren, denn wir haben keinen größeren Raum mehr hier im Gängeviertel. Hoffen allerdings, dass sich das relativ bald wieder ändert. Mal gucken. Jetzt ist natürlich erstmal schön, dass so viele Leute hierher gekommen sind. Eben hatte ich es ja auch schon mal angekündigt, morgen Abend um 20 Uhr wird das Ganze beim FSK laufen. Stimmt das? Ist das aktuell? Okay. Und vielleicht an Bekannte weitersagen, die jetzt leider das Pech hatten, nicht mehr mit reingekommen zu sein. Und was ist heute das Thema? Die grundsätzliche Frage ist ja, wie sieht eigentlich die Stadt aus, in der wir alle leben wollen? Und nein, ich weiß das natürlich, das war rein rhetorisch. Heute diskutieren wir darüber, wie denn die Stadt eigentlich aussehen soll, in der wir alle leben möchten. Und das heute ganz speziell mit dem Punkt, die Stadt gehört ja eigentlich allen. Das ist der Aufhänger heute. Ich bin sehr gespannt, wo diese Diskussion hinführen wird. Es ist so, wir möchten natürlich gerne, dass sich alle in diese Diskussion mit einklinken können. Wir haben zwei Funkmikros hier, die werden dann rumgehen. Da muss natürlich jeder ein bisschen mithelfen, dass das dann auch funktioniert, das Mikro weitergeben. Ich glaube, Redeliste zu erstellen wird sehr schwierig werden. Also deswegen bitte ein bisschen Rücksichtnahme auf die Mitmenschen, wenn das nachher losgeht. Und ich glaube, jetzt habe ich bei Weitem genug geredet. Wir warten noch auf Frau Breckner. Die wird auch jeden Moment eintreffen. Und die Eröffnung macht jetzt Ole. Und dann gibt es ein paar Bilder erstmal zu sehen von Christoph, der das dann Ganze das auch noch kommentiert. So viel als Einstieg. Und viel Spaß.
Ich sag nur ganz kurz, genau zum Ablauf des Abends, Christoph fängt an, dann kommt Frau Breckner und dann kommt André. Ich weiß gar nicht, vielleicht wahrscheinlich kennen die meisten alle drei. Christoph arbeitet in der Stadt schon länger, unter anderem im Kontext von Park Fiction und jetzt im Kontext von Recht auf Stadt. Frau Breckner ist Professorin für Stadtsoziologie. Wir haben so ein bisschen soziologischen Schwerpunkt heute Abend. André ist nämlich auch Soziologe, aber auch Aktivist in Berlin, sodass wir angenehmerweise, worauf ich mich sehr freue, nochmal so eine Außenperspektive vielleicht auf Hamburg haben und daraus sich was entzündet. Die drei stellen das vor. Ich bin sozusagen als Moderator eigentlich nur da, ein bisschen zu sortieren, vielleicht Diskussionen auch zu lenken. Ich würde denken, wir sollten nicht bis morgens um drei diskutieren und würde auch jetzt schon alle, die ankündigen, dass ich sehr immer für kurze Wortbeiträge wäre.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank an die GWA St. Pauli, die uns diesen Beam zur Verfügung gestellt hat. Ich wollte ein paar Bilder zeigen, die heißen, die Stadt ist unsere Fabrik, und ich habe ja immer dafür plädiert, dass wir die Fabrik behalten würden. Heute ist der Abend. Also wenn es eines Beweises gebraucht hätte, dass es eine Raumkrise gibt in Hamburg, dann dieser Abend. Das Centro ist ausgebucht, in der Flora ist das Dab-Café. Es gibt keinen Raum mehr. Ich möchte was sagen, so ein paar, grundsätzlich bin ich zu verstehen. Ich höre nämlich hier nicht, ob das auch da hinten noch laut genug ist. Och, das wäre gemein. Okay, also ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar mit einer besonderen Betonung eigentlich auf Konflikte, die gerade in dieser Stadt los sind. Versuche ich mich durch so ein paar Begriffe zu surfen. Das Ganze steht unter dem Titel Die Stadt ist unsere Fabrik. Es sollte ursprünglich mal heißen Lefebvre for Kids und geht also darum. Lefebvre hat diesen Begriff Recht auf Stadt geprägt und so ein paar Begriffe dazu verbildlichen sozusagen, die damit so zusammenhängen. Etwas hatte sich verändert, als wir begannen, Pappbecher mit heißer Milch und Kaffee durch die Straßen zu tragen. Vielleicht schon etwas früher. Leute berichten, dass Manchester sich in dem Moment zu regenerieren begann, als der erste Wirt Stühle auf die verregneten Straßen der nordenglischen Industriestadt stellte, also Ende der 80er. Bei mir hatte es im Café Regenbogen in Essen angefangen. Dort gab es die Radikal zu lesen und es war 1983. Klar war dieser Kaffeetrinkhabitus von der Pariser Bohème und existenzialistischen Straßencafés beeinflusst. Konsequenterweise hieß das Getränk Café au lait und wurde in weißen Schalen serviert. Etwas davon, Bohème, Literatur, musste sich nach Amerika transportiert haben und in die Gründung von Starbucks in Seattle eingeflossen sein. Mein erster Starbucks-Besuch war ausgerechnet in Wien. Das indische Gegenstück dazu heißt Barista. Der Barista in Kalkutta hat 2003 eine akustische Gitarre an die Wand geschraubt. Die hängt in einer Wandaufhängung, aus der man die Gitarre rausnehmen kann. Und daneben hängt ein Schild mit der Aufschrift Play Me. Play Me. Der Moment, wenn die Dinge anfangen zu sprechen und einen auffordern zum Mitmachen. Etwas im Laden zu haben, das über den Konsum hinausgeht. Das Café als Bühne. Mehr als das. Der Gast als Produzent. Die Verheißung einer Welt, die darauf wartet, von mir gestaltet zu werden, in der meine Gedanken, Vorlieben, Ideen eine Resonanz finden könnten. Eine Welt, die offen dafür ist, dass ich sie mir aneigne. All das sagte die indische Gitarre zu mir. Und etwas anderes. Sie gibt sehr genau den Rahmen vor, in dem meine Mitwirkung gefragt ist. Indem sie »Spiel mich« sagt, spricht sie darüber, dass der Rest des Ortes nicht darauf wartet, bespielt zu werden. Dieses Café ist kein Spiel und hat keine Poesie und braucht deine Poesie. Lass sie hier. Stell sie in den Kontext dieses Cafés. Hier ist deine Kreativität nicht peinlich, sondern legitim. Trag sie nicht einfach in die Welt, trag sie nicht auf die Straße. Stell sie in diesen Verwertungszusammenhang. Räume ermutigen zu Handlungen. Sie verbieten andere Handlungen. Ich schreibe diese Zeilen in ein Skizzenbuch in einem Café im Schanzenviertel, in dem sich einmal die Hamburger Schule traf. Die Stadt ist unsere Fabrik.
So, das war der gelesene Teil.
Das ist so eine Latte Macchiato-Zone, wie sie sich ausbreiten auf der Welt. Und jetzt gehe ich ganz weit zurück in der Geschichte, nämlich zu dem Punkt, als die Stadt erfunden wurde, vor 5000 Jahren, sagen wir mal, an der Biegung des Flusses. Lefebvre zeichnet so einen Vektor von 0-100% Verstädterung, auf dem wir uns befinden, sozusagen. Wir befinden uns etwa an dieser Stelle, in einer, hier, danke der Nachfrage, hier. Bevor das so war, also bevor die Verstädterung anfing, lagen die Dinge zerstreut im Raum umher. Und es gibt da so eine Geschichte, wo das Lefebvre nimmt das Beispiel, die Verstädterung fängt in dem Moment an, als die Verdichtung von Unterschiedlichkeiten anfängt. Nämlich als menschliche Gruppen anfangen, kleine Häufchen zu errichten, wo unterschiedliche Dinge nebeneinander gehäuft werden. Also die Verdichtung von Unterschiedlichkeiten ist ein Merkmal der Stadt. Das sieht man hier nochmal. Kann man das sehen? Auch da hinten, ja? Nee, dann sind die Girlanden im Weg. Das ist das Problem. Das ist so ein Kompromiss zwischen Girlande, Schönheit und Zwecksicht sozusagen. Hier sehen wir die Stadt Uchisa in Kappadokien, die seit 6500 Jahren bewohnt ist. So, da nochmal schriftlich, die Stadt ist verdichtete Unterschiedlichkeit. So, dann, die Stadt ist nicht der Staat. Das will ich mal an einem Beispiel klar machen. Das hier sind die Römer, die eine Brücke über den Rhein gebaut haben, um die Germanen psychologisch unter Druck zu setzen. Die Germanen waren 30 Zentimeter größer als die Römer im Schnitt. Das war so ein psychologischer Nachteil. Da haben dann die Römer gekontert. Sie kennen das alle aus dem Lateinunterricht. Haha. haben eine Brücke über den Rhein gebaut, sind rübermarschiert, haben da 2 Wochen kampiert, bis klar war, die Späher haben das alle gesehen und dann haben sie die Brücke abgerissen. Dieselbe Brücke entsteht 100 Jahre später über die Themse und genau diese Brücke über die Themse sieht im Jahr 1600 so aus und da sieht man dann, was die Stadt mit Verkehr und Funktionalität anstellt. Also sie verkehrt das Ganze ins Gegenteil. Diese Brücke war total bebaut mit sehr unterschiedlichen Gebäuden. Und das Ganze hatte tatsächlich eigene Rechte. Das war eine Zeit lang ein eigenes County, die London Bridge. Daraus folgt, das Gerade ist fast immer das Böse. Oder was viele auch irgendwie, also so das Stadtmodell, das wir immer so erzählt bekommen, ist dieses römische Stadtmodell, wo das auch so aussieht, als wäre die Stadt aus dem, also als würde der Staat die Stadt herstellen. Ich weiß nicht, ich hatte als Kind dieses Buch Eine Stadt wie Rom, und da wird dann irgendwie aus dem Armeelager eben hergeleitet, dass hinterher so eine Stadt dabei rauskommt, und die sieht auch dementsprechend aus. Dann sieht man hier eine Decke. Das ist jetzt das Prinzip der Verdichtung, was hier demonstriert wird. Wenn man die zusammenklappt, wird die Strecke von A nach B etwas kürzer, noch kürzer. Und hier sehen wir, durch Verdichtung entsteht eine Vervielfältigung der Möglichkeiten des Einzelnen. Das ist Engels Definition von Stadt. Die Stadt vervielfacht die Möglichkeiten des Einzelnen und macht intelligent. So, das Gehirn ist, wenn man es auseinanderklappt, so groß wie Frankreich. Das nur mal hier an. So, jetzt nochmal so in den Urschlamm zurück. Das sind die Bewohner der Stadt Ur. Da sieht man es nochmal. Das sind, oh, da bin ich zu schnell. Das hier sind Tempel aus dem Pergamon-Museum in Berlin. Da gibt es diese hausförmigen kleinen Tempel. Die sind in der ältesten Schicht des Ishtar-Tempels gefunden worden. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als Assur noch keine Hauptstadt eines Imperiums war, sondern eben eine kleine, freie, eine groß werdende freie Stadt. Und die Menschen wussten damals sozusagen noch, was für eine geniale Erfindung die Stadt ist, und haben deshalb diese kleinen Tempel in Stadtform errichtet, behaupte ich jetzt mal. In den jüngeren Schichten, also als Assur zu einem Imperium wurde, sahen dann die Kunstwerke da drin so aus. Und hier sieht man, der Imperator unterbricht die Ströme der Stadt. Und das ist nochmal so ein klassisches Beispiel, also wie dann so diese römischen Städte und Monumente später zu Städten im Mittelalter umgebaut wurden. Das hier ist das Stadion von Arles in Frankreich, also dieses Kolosseum in Arles sozusagen, was dann so als Stadt funktioniert hat und wo man das Prinzip Aneignung schon mal sieht, also die Stadt als angeeigneter Raum. Und ja, interessant finde ich daran zum Beispiel, dass im Faschismus in Rom das dann anfing, dass als erstes mal diese ganzen Gebäude, die auch alle bewohnt waren, diese Monumente der Römer, die waren über Jahrhunderte, fast Jahrtausende bewohnt, so ähnlich wie dies hier, dass die erstmal freigestellt wurden. Also so dieses Freistellen der Ruine, des Monuments, also eine bestimmte Form des Erinnerns und des aus dem Alltag wieder herausnehmens, dass das was mit Faschismus und Stadtfeindlichkeit auch zu tun hat. Das ist zu ihrer Erholung das Bild. Das überspringe ich jetzt auch. Jetzt geht es um den Aspekt Aneignung. Die Stadt ist der angeeignete Raum und die bewohnte Welt ist auch der angeeignete Raum. Dafür jetzt ein paar Beispiele, wie sowas so aussehen kann. Und das ist einfach eine in den Raum geschmissene These oder Frage, warum gehen Leute gerne in komplizierten Stadtentwürfen spazieren? Ich glaube, das ist übrigens einer der Gründe, wieso das Gängeviertel in dem Moment, wo es besetzt war, so ein großer Erfolg war. Das gilt nicht uns. Dass plötzlich so ein Labyrinth, wieder so was Unüberschaubares, Unübersichtliches in der Stadt entsteht und begehbar wird. Und dann wollte ich einen Satz von, auch wieder bei Lefebvre, der zitiert Hölderlin. Es gibt gerade im Moment so ein bisschen so eine Flut von deutsche Dichter-Zitaten in Reden von Leuten, wo man das so denkt, hey, das hätte jetzt nicht sein müssen. Aber es gibt da dieses Zitat, dichterisch wohnet der Mensch, und das wird, glaube ich, von Heidegger sehr viel interpretiert und das wiederum von Lefebvre aufgegriffen. Und damit, dann folgt da so eine These draus, dass man eigentlich sozusagen in der Zeit nach der Industrialisierung eigentlich nicht anders kann, als Dichter zu wohnen, was sowas heißt wie, dass man ohne einen Bezug, der über das direkt alltäglich Funktionale hinaus gar nicht leben kann, dass das sozusagen eine Eigenschaft des menschlichen Wesens sei, eine sehr romantische Auffassung. Trotzdem finde ich die relativ wichtig. Sehr schön daran finde ich auch, dass das Wort Dichte eben wie in Verdichtung und Dichtung so dieselbe Wurzel hat im Deutschen. Also so. Das Ganze finde ich aber deshalb auch wichtig, weil da so eine Qualität hineinkommt, wenn jetzt immer davon die Rede ist, geht es hier um Räume für die Kunst oder geht es vielleicht um eine andere Frage, dann ist diese Frage der Aneignung und des angeeigneten Raums und erfindet man sich da was, eigentlich eine, die weit über das hinausgeht, was jetzt so das Berufsbild Künstler betrifft. Zum Beispiel, das hier ist eine klassische Aneignungstechnik, die bei jungen Menschen beliebt ist. Ich hetze hier jetzt durch. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist für die Definition von Stadt, ist, dass das Fremde immer Teil der Stadt ist. Das hat Lefebvre von Simmel übernommen, diese Definition. Und die wird sehr scharf abgegrenzt von dieser Definition des Eigenartigen, die eher so eben rechtes Gedankengut kennzeichnet. Also das Eigenartige, was dann mit Identität, dem Boden und Folklore und so weiter verbunden ist. Beziehungsweise also eine Berufung auf das Eigenartige ist immer eigentlich Folklore, während eben in einer urbanisierten Gesellschaft das fremde Teil einer Stadt ist und das Unterschiedliche der Punkt ist, um den es da sozusagen geht. Wir erträumten Metropolen. So, also das ist jetzt so ein bisschen das Feld, was jetzt sozusagen Richtung Abschluss aufgespannt werden soll. Aneignung und Erfindungen machen erzeugt Mehrwert. Und hier fängt dann dieser böse, da kommt Richard Florida ins Spiel mit dem kreative Klasse-Diskurs beziehungsweise die Gentrifizierung. Also man denkt sich schöne Orte aus, ja, und schwuppdiwupp sind die, führt das zu einer Aufwertung. Das ist natürlich keine ursächliche Beziehung, deshalb habe ich nochmal eine etwas streitlastigerere Zeichnung dazugefügt, wo das Ganze um das Feld Wunschproduktion, Partizipation und Aneignung, was, glaube ich, so Felder sind, die gerade viel diskutiert werden. Wenn ich jetzt etwa an die internationale Bauausstellung denke, da gibt es dann plötzlich so Partizipationsangebote auf einer Ebene, wo man gar nichts zu sagen hat. Und Aneignung ist natürlich ein Schritt mehr. Das ist zum Beispiel sowas, was wir hier gerade erleben oder an anderen Orten in der Stadt. Kreative Industrien sind die Kolonisierung und Domestizierung der Subjektivität. Das ist, finde ich, glaube ich, eine der heftigsten Auseinandersetzungen, in die wir gerade reinrauschen, weshalb das auch kein Zufall ist, dass man jetzt von Richard Florida hört. Und in dieser Stadt als Fabrik spielen Leidenschaften eine Rolle, also sozusagen so. Und dieses, das ist umstellt von verschiedenen Diskursen. Ich würde mal sagen, hier zum Beispiel der Versuch der Postoperaisten, der ist oben links zu sehen, das Ganze als immaterielle Arbeit zu beschreiben, beziehungsweise die ganze Debatte um Prekarisierung versucht genau diesen Bereich zu beschreiben. Die Subkulturen erzählen ihre eigene Story, aber die kreative Klasse als Diskurs jetzt erstmal streckt hier ihre hässlichen Finger aus, um das Ganze sozusagen wieder in einen Verwertungszusammenhang hineinzuziehen. Und eigentlich auch alles andere abzusondern, alle anderen Fragen. Also Aneignung ist ja auch was, oder Kunst von mir aus auch, ist ja erstmal eigentlich durch ihre Nichtverwertbarkeit durchaus genauso gekennzeichnet wie durch die Verwertbarkeit. Und jetzt kommen wir auf die Frage des Raums. Da sieht man Pelin Tan, eine Aktivistin aus Istanbul im Bud Club, und sie erzählt über Kämpfe gegen Abrisspolitik in Istanbul. Und dort benutzen die den Begriff Recht auf Stadt, weil die Leute haben unterschiedlichste Eigentumsverhältnisse herrschen da zum Beispiel vor, von besetzt bis ich habe doch eine Urkunde gekriegt, bis illegal gekauft und so weiter. Und um diese Kämpfe bündeln zu können, haben sie diesen Begriff Recht auf Stadt verwendet. Das ist also nicht nur ein intellektueller Diskurs, der jetzt in irgendwie hochentwickelten Metropolen losläuft, sondern das kann auch ganz praktische Gründe haben, dass man sagt, wir müssen diese Eigentumsfrage mal nach hinten stellen und das Ganze im das Recht auf Stadt reklamieren. Hier haben wir ein bisschen das Gegenteil. Vor wenigen Wochen eine Diskussion in einer ehemaligen Bowlingbahn auf der Reeperbahn. Da wird dann gesagt, als wir hier vor 17 Jahren einzogen, wussten wir ja, dass wir irgendwann hier raus müssen. Wir haben kein Recht, hier zu bleiben, aber wir sollten der Stadt deutlich machen, was wir zur Aufwertung des Viertels beitragen. Vielleicht lässt man uns dann woanders unterkommen. Das ist so, wie Künstler es normalerweise machen. Da kann man ihnen vielleicht nicht immer einen Vorwurf draus machen, aber es ist halt irgendwie auch nicht sehr produktiv. Vielleicht für die Kämpfe, die jetzt gerade ausgebrochen sind. Hier sieht man Chudabrata Sengupta, der uns erklärt, dass die älteste irreguläre Siedlung in Delhi 15 Jahre alt ist. Also die Leute haben da eine Stadt hingebaut. Jetzt würde, glaube ich, hier im Raum nicht so leicht jemand mit dem Finger aufzeigen und sagen, die haben kein Recht mehr, da zu bleiben. Das sehen die selbst auch nicht so. Und ja, okay. So, und jetzt mal kurz nochmal konkret nach Hamburg. Hier sehen wir Hamburg, aufgeteilt in Sektoren und Zonen. Die Latte Macchiato-Zone haben wir hier. Wir befinden hier uns eigentlich am Rand der Bulgari-Zone. Vorne, St. Pauli, wird gerade umgebaut zur maritimen Event-Zone, Beachclubs und so weiter. Altona Ottensen, sag ich mal, ist eher auf dem Weg kreative Strickmoden und Filzhüte, zurückgelehntes Wohnen, die Hafen City als maritime Geschäftszone. Da vorne sehen wir zum Beispiel auch da, darf die Kunst dann ihre Rolle spielen mit dem kleinen Subvision Festival. Massenshopping ist in der Innenstadt noch erlaubt. Hier ist die kleine Zone St. Georg, wo wieder die Latte ins Spiel kommt. Und rechts davon, Richtung Bild steht raus, ist die Absturzzone. Nicht zu vergessen natürlich die Tommy Hilfiger Zurückhaltungszone um die Alster. Das schien alles seinen Weg zu gehen, doch dann taten sich Dinge in dieser Stadt. Das mache ich jetzt sehr kurz. Es gab zum Beispiel Es regnet Kaviar, Aktionsnetzwerk gegen Gentrification. Das ist jetzt sehr inkomplett. Die Dinge laufen jetzt so schnell in dieser Stadt, dass man mit dem Zeichnen nicht mehr nachkommt. Da wurde zum Beispiel der Abwertungskit entwickelt, können Sie sich im Netz angucken, haben die meisten auch schon gesehen. Es wurde ein Landgang durch die Sonderrechtszone in St. Pauli organisiert, der wurde hier von einem lettischen Künstler dargestellt, der wurde damals von der Polizei überfallen gegen Ende auf der Reeperbahn. Es sind genug Beteiligte hier im Raum, die Ihnen das erklären können, weil ich jetzt hier so durch. Dann gibt es hier diesen Keller im Gängeviertel, wo sich über Monate in einem Keller Leute treffen und planen, am 22. August 2009 mit ihren Bildern in die Häuser einzuziehen. Und das hat ja wunderbarerweise geklappt. Etwas, wo man auch nicht unbedingt gedacht hätte, dass sowas klappen kann. Das war jetzt eine Zeichnung von vor 3 Monaten, die das Konfliktfeld versucht hat zu beschreiben, oder vor 4 Monaten, also vor der Gängeviertelbesetzung, gab es hier schon eine Recht auf Stadt-Demonstration und viele Projekte, die sich gegen die Vereinnahmung und den kreative Klasse-Diskurs und die wachsende Stadt wehren. In der Mitte des Gebirge nenne ich nochmal eben Erfindung neuer kollektiver Räume und dann eben auf der einen Seite diese Vereinnahmung dadurch durch sozusagen Partizipationsprojekte. Wie passt das in die wachsende Stadt? Wie können wir das so steuern, dass das irgendwie in unserem Immobilieninteresse insbesondere funktioniert? Damals hatten wir gesagt, wir müssen die wachsende Stadt mit Projekten umstellen, und das hat sich aktualisiert. Jetzt, das will ich jetzt schnell mal durchgehen, nur um so ein paar Sachen zu erwähnen. Also neben dem Gängeviertel, das hier ist, das frappant Kill Billy, die Anti-IKEA-Bewegung hat sich entwickelt. Es gab eine Walzerparade vom Centro Sociale, das, die dazu geführt hat, neben anderen Dingen, die da gemacht wurden, dass das Centro Sociale einen Vertrag gekriegt hat. Es gibt ein gefälschtes Hamburg-Magazin, es gibt eine Kissenschlacht vor der Roten Flora, es gibt das teuer trendy langweilig Magazin, was so aus dem St. Pauli-Fan-Umfeld kommt, eine Recht auf Stadt-Bewegung, eine Mieter helfen Mietern haben sich da eingeschlagen, es hat sich die eigenartige Rock'n'Wrestling-Crew auf die Seite der Kogge und des NoBNQ in St. Pauli gestellt, gegen die Umwandlung dort. Empire St. Pauli, der Film, ist bestimmt hier sehr bekannt, hat es diesen ganzen Prozess enorm unterfüttert, weil man jetzt diese Tatsachen der Gentrifizierung nicht mehr vom Tisch fegen kann. Es gab die Bezirksversammlung von NoBNQ gegen das Bernhard-Nocht-Quartier und eben Not in Our Name, die dieses Manifest von Hamburger Künstlerinnen und vor allem von Musikerinnen und inzwischen auch viel mehr Leuten. Also die Stadt ist unter Druck geraten. Jetzt wollte ich nochmal auf so eine klassische Spaltung, die zurzeit läuft. Hier ist nochmal der kreative Klasse-Diskurs, der versucht, das Soziale und die Kunst voneinander abzuspalten. Das könnte heißen, wir wollen ein Worpswede in der Innenstadt, aber bitte keine anderen Fragen stellen. Da wird sozusagen Kunst wieder als die privilegierte Ausnahme aufgefasst. Und es gibt das eigentlich fast spiegelbildlich auch von der linken Seite Tendenzen, die sozusagen sagen, das Soziale muss ins Zentrum. Die Künstler, die haben mit dieser ganzen Frage überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, dass es aber tatsächlich, wo auch sehr leicht dann mal gesagt wird, man muss das ganze System ändern, sonst ändert das gar nichts und so. Also dieser Ohnmacht-Allmacht-Diskurs, der in Teilen der Linken geführt wird. Ich glaube, dass im Moment aber das Spannende ist, dass die soziale Frage als Raumfrage gestellt wird. Und das ist das, was im Moment diese unterschiedlichen Kämpfe verbindet. Nämlich egal, ob es um niedrige Mieten, um zusätzlichen Sozialwohnungsbau oder um Ateliers für Künstler oder Ausstellungsräume oder soziale Räume geht. Diese Fragen werden im Moment als Raumfragen gestellt und dadurch kriegt das Ganze auch, wird das Ganze nochmal unterfüttert ganz anders. Und ich glaube, das ist so das Verbindungsstück, was auch meines Erachtens, also aus meiner Sicht, so mit Recht auf Stadt gemeint ist. Ja, das ist mein letztes Bild. Vielen Dank fürs Zuhören.
Jetzt geht's. Also nochmal, ein drittes Mal einen schönen guten Abend und die Enge ist, denke ich, den räumlichen Möglichkeiten geschuldet. Ich bin gebeten worden, was zum Thema Produktion von Stadt zu sagen und die Rolle des Sozialen in der Stadtentwicklung. Ich denke, der letzte Aufmacher hat es sehr deutlich gemacht, was so das Spannungsfeld ist, um das es im Moment geht, dass die soziale Frage eigentlich immer eine mit Problemen behaftete Frage ist, die man eigentlich nicht so gerne haben möchte. Und die Kunstfrage immer eine ist, die sozusagen mit dem Schönen, mit dem Erhabenen, mit dem Fantasievollen verknüpft ist. Und was hier im Moment gerade stattfindet, ist eben die Verknüpfung dieser beiden Aspekte. Und wir erleben im Augenblick, denke ich, einen sehr erfolgreichen Prozess hier im Gängeviertel, einer massenhaften, von unterschiedlichen Seiten der Stadtbevölkerung getragenen Prozess der Infragestellung dieser Produktion von Stadt durch Investoren. Und die Stadt hat sich ja im Prinzip hier an diesem Ort selbst verkauft, indem sie sich im Vorfeld an einen Investor gebunden hat, der bestimmte Dinge versprochen hat, die eben nicht das Recht auf Stadt und nicht Aneignung einschließen, sondern im Prinzip eine Aufwertung dieses inneren Teils der Stadt mit sich bringen. Und das ist nun durchkreuzt worden. Und ich finde es außerordentlich spannend, wie diese Aushandlung gehen wird und ob daraus eine neue Kultur entstehen wird, auch mit den gegenwärtigen politischen Machtkonstellationen, die ja auch nochmal sehr spannend sind in Hamburg mit Schwarz-Grün. wo die Grünen auch nicht so richtig wissen, auf welche Seite sie sich eigentlich stellen sollen. Weil an der einen Seite machen sie eben beim Frappant mit und tragen das munter vor sich her. Ich war neulich auf einer Diskussionsveranstaltung, da wurde nur sich entschuldigt, dass es nun leider einfach gar nicht anders ginge. Und ich habe den Herrschaften gesagt, wenn sie eben so weitermachen, dann werden sie eben für diese ganzen Entscheidungen, die sie mittragen vom derzeit amtierenden Senat, auch hinterher irgendwie die Quittung ihrer Wähler bekommen, weil das eben nicht mehr den Wählerwillen repräsentiert, der da ist, weil eine Alternative aus der grünen Sicht im Moment sich in der Stadtentwicklungspolitik in Hamburg nicht dokumentiert, meines Erachtens. Also es ist nicht so, dass man erkennen würde, dass man eine grüne Stadtentwicklungssenatorin hätte in dieser Stadt. Die Stadtpolitik in Hamburg wird im Moment weitgehend durch die Finanzbehörde gemacht. Das erfolgt über Grundstücksvergaben zum Höchstgebotsverfahren und alle Entscheidungen, die sozusagen wichtig sind, werden in der Finanzbehörde vorweg getroffen. Die Stadtentwicklungssenatorin war in ihrer bisherigen Amtszeit eigentlich immer gezwungen, im Nachklapp Dinge zurückzurudern, die man vorher schon zugesichert hatte. Es war mit Moorburg so, es war hier mit dem Gängeviertel so und dann stehen immer Konventionalstrafen an, die der Senat bezahlen muss, auch in diesem Fall hier wieder. Es war am Kohlehafen so in Altona, wo eben auch nicht mehr die großen Häuser zurückgerudert werden konnten des Investors Bühl und Liedtke. Und es war im Fall des Schwimmbades in Altona so, wo in Jugendstil-Schwimmbad für ein neues Kaufhaus abgerissen wurde. Und es ist auch jetzt wieder mit der IKEA-Ansiedlung so, wo nur aus dem Grund, weil die Stadt keine Lösung dafür findet, wer den Abriss dieses Gebäudes bezahlt, eben man sich dann lieber einem Investor an den Hals wirft, der dann wieder ein Kaufhaus baut, obwohl die Krise der neuen großen Bergstraße eben schon aus einer Kaufhausnutzung entstanden ist, die heute nicht mehr tragfähig ist. Ins Mikro beißen, es schmeckt nicht so gut. Ja, soweit, denke ich, ist ein ganz spannender Prozess im Gang. Wie man den beeinflussen kann, sehe ich im Moment eigentlich nur durch politischen Druck, weil Wählerstimmen zum Teil eben auch gar nicht in diese Richtung sich offensichtlich reflektiert verhalten. Mein Eindruck ist in den vergangenen Jahren hier in Hamburg, dass viele Leute sich abgewendet haben vom Thema, wie entsteht eigentlich Stadt, wer macht Stadt, wer ist verantwortlich für Stadt. Es gibt eine sehr breit gestreute Haltung zu sagen, ich will, ich möchte billigen Wohnraum, aber die Frage, wie das produziert wird und an welchen Stellschrauben man eigentlich drehen müsste, die wird an wenigen Stellen gestellt. In den Parteien sehe ich ganz wenig Kompetenz auf diesem Feld und es geht dann eben wirklich nur noch um eine Ökonomie der Stadt in Form von Verkauf und Überlassung von Grundstücken, die eben von anderen Leuten dann renditeträchtig weiter vermarktet werden. Und wenn es so gemacht wird, Stadtentwicklung, wenn Stadt so produziert wird, dann sehe ich in der Tat schwindende Aneignungsspielräume, ich sehe schwindende Möglichkeiten für Menschen, die niedrige Einkommen haben. Man braucht sich bloß die Zahlen der Sozialwohnungsbau Neuerstellung und den Verlust von gebundenen Sozialwohnungen anzugucken, dann kann man feststellen, wie dramatisch die Not auf dem Wohnungsmarkt zunehmen wird in Zukunft, insbesondere in dem preisgünstigen Segment. Und ich denke, es muss wirklich was passieren auf allen Ebenen, dass man deutlich macht, dass Stadt wirklich allen Leuten gehört und für alle Leute eine Grundlage ist, auch für das eigene Leben, weil nur in den Städten findet man im Moment Arbeitsplätze, die die eigene Existenz absichern. Im Plattenland ist es deutlich schlechter. Man könnte höchstens sagen, geht doch nach drüben. Das hat man ja schon mal gesagt, wo die Mieten eben ein bisschen niedriger sind. Natürlich, weil es keine Arbeit gibt. Da hat man aber auch nicht sehr viel davon. Also wir wissen im Moment, dass Zuwanderung überall dort passiert, wo man Arbeitsmöglichkeiten findet, prekäre oder besser bezahlte. Und da ist aber genau das Problem, dass eben Mietpreise explodieren, kein angemessener Wohnraum entsteht und eben zunehmend Stadt in die Hände von Investoren fällt, weil einfach keine Kompetenz da ist, das Handeln der Investoren zu steuern. Als kleinen Einblick, ich war gerade in Brasilien und habe dort eine Woche lang erleben können, wie es ist, wenn Stadtentwicklung nicht mehr gesteuert wird, wenn es keine Wohnungsbaupolitik gibt, wenn es keine Stadtplanung gibt, wenn es keinen Stadtentwicklungsplan gibt und wenn einfach Investoren von irgendwo auf der Welt das Grundstück, was sie gern bebauen wollen, dann mit oder ohne Bestechung zugeschustert bekommen, dann hat man eben eine Stadt, die eben aus Klumpen von Hochhäusern besteht, die Gated Communities darstellen, zu Fuß in solchen Stadtteilen findet man keinen Hauseingang, wo man sich hinflüchten könnte, wenn ein drogenabhängiger junger Mensch einem die Geldbörse abnehmen will, sondern man trifft eigentlich nur Doormen, die sich hinter ihren NATO-Draht bestückten Zäunen verschanzen und zwischendrin verstreut Favela, 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 Favela und eine unermessliche Armut, weil in der Mangelung eines Wohlfahrtsstaates nicht mal Hartz IV vorhanden ist. Ich denke, das ist für mich jetzt auch nochmal so ein drastisches Schreckensbild von Stadt gewesen, was ich überhaupt nicht möchte, dass es in den europäischen Städten passiert. Und ich denke, wir müssen uns wirklich gemeinsam auf verschiedensten Ebenen auf den Hosenboden setzen und überlegen, wo man Eingriffsmöglichkeiten hat, um diese Kapitalisierung und Privatisierung der Stadtentwicklung tatsächlich zu bremsen und zu steuern und andere Gegenentwürfe in die Diskussion zu bringen. Soweit mal.
Okay, dann mache ich auch gleich weiter. Ich hatte mir eigentlich hier so ein paar Stichworte aufgeschrieben. Das meiste davon hat der Christoph mir jetzt schon weggenommen an Argumenten, aber das ist nicht so dramatisch. Bei dieser Frage, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben? Ach so, ich wurde vorhin vorgestellt. Ich bin André Holm, bin zurzeit Vertretungsdozent an der Uni in Oldenburg im Bereich Stadtsoziologie und bin in Berlin in verschiedene stadtkritische, stadtpolitische Bewegungen eingebunden. Und wer das genauer wissen will, kann sich auf www.gentrificationblog.wordpress.de informieren, was ich so treibe. Da kann man ganz viel nachlesen. Also kurze Werbeunterbrechung. Bei dieser Frage, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben, die jetzt über dieser Veranstaltungsreihe steckte, da habe ich gedacht, das ist ja viel einfacher zu sagen, in welcher Stadt wir nicht leben wollen. Die Auswüchse davon sind eben von Frau Breckner ja schon ganz gut beschrieben worden in den Sozialwissenschaften und auch in vielen politischen Bewegungen. Gibt es ja auch einen Begriff dafür, nämlich den Begriff der unternehmerischen Stadt. Der, ist es jetzt lauter geworden?
Es ist draußen vor allem auch.
Hallo? Ich esse das Mikrofon gar nicht. Richtig ran. Also, der Begriff der unternehmerischen Stadt, der bringt, glaube ich, ganz viele von den Tendenzen, die hier in Hamburg diskutiert werden, ganz gut auf den Punkt. Und der hier vielleicht auch bekannte Geograf David Harvey, der hat diesen Begriff mit als erster verwendet und der hat gesagt, so die unternehmerische Stadt oder unternehmerische Stadtpolitiken, die bestehen im Prinzip aus drei großen Elementen, also die sie von der vorherigen eher sozial orientierten Stadtentwicklung unterscheiden. Und er sagt, zum einen ist die Stadt ein Unternehmen, weil sie mit anderen Städten konkurriert, so wie Unternehmen auf dem Markt umeinander, also miteinander konkurrieren. Um Marktanteile konkurrieren eben auch Städte, um große Events, um Tourismusströme, um die Ansiedlung von zahlungskräftigen Unternehmen, um die Ansiedlung von steuerzahlenden, besser verdienenden Bewohnerinnen. Das heißt also, das ist die eine Ebene von unternehmerischer Stadtpolitik, was in Hamburg, glaube ich, in diesen Konzepten Unternehmensstadt, wachsende Stadt relativ eindeutig aufgegriffen wurde, auch in die Stadtpolitik. Eine zweite Ebene, die unter diesem Konzept diskutiert wird, ist zu sagen, Städte sind aber nicht nur in der Konkurrenz zu anderen Unternehmen, in so einer interurbanen Raumkonkurrenz wie Unternehmen, sondern verhalten sich auch nach innen wie Unternehmen. Das heißt also, die Haushaltsplanung, die wird jetzt nach betriebswirtschaftlichen und eben nicht mehr nach sozialökonomischen Kriterien ausgerichtet. Die einzelnen Ressorts müssen sich gegenüber der Finanzverwaltung rechtfertigen für die Schwerpunkte, die gesetzt werden. Es werden Sparmaßnahmen durchgeführt und Kürzungen, also all das, was neoliberale Stadtpolitik ausmacht. Und unrentable Bereiche der Stadtpolitik, der Stadtverwaltung, die werden auch gerne ausgelagert, so wie das Unternehmen machen, sodass dann eben Jugendkulturarbeit oder bestimmte Teile der Integrationspolitik an freie Träger erstmal übergeben werden, die dann von Jahr zu Jahr mit kürzenden Budgets zu rechnen haben. Das heißt also, wir haben jetzt schon zwei Ebenen von Unternehmertum oder von unternehmerischer Stadt kennengelernt. Die dritte Ebene, die für Hamburg, für die Hamburger Diskussion, glaube ich, auch ganz interessant ist, die eingeführt wird, ist, dass er sagt, in so einem schumpeterschen Verständnis sollen die Städte sich wie Unternehmer verhalten oder sollen wie Unternehmer agieren. Das heißt also im Gegensatz, das ist ja dieses neoliberale Bild, was da entwickelt wurde, im Gegensatz zu der Trägheit der Besitzenden, die nur ihr Kapital verwalten und vermehren wollen, sagt der Schumpeter, der Unternehmer, der ist der eigentliche Held, der Schiffsmann, der Lenker und dynamische Motor der kapitalistischen Entwicklung, der Risiko eingeht und versucht eben als Steuermann auf diesem großen Boot zu sitzen. Und Städte sollen so ähnlich hantieren. Die sollen gar kein eigenes Geld mehr in die Hand nehmen, das haben sie ja auch nicht, sondern sie sollen versuchen, eben private Investitionen zu steuern, zu lenken, anzulocken und damit die Stadt zu gestalten. Und wenn man mit Stadtverwaltern, Stadtplanern, die im städtischen Auftrag arbeiten, darüber spricht, dann habe ich inzwischen in fast allen großen Städten in Deutschland irgendwie die Metapher gehört, dass die sagen, ja, wir wollen den Tiger reiten. Ja, also damit ist gemeint, dass man die Kraft des privaten Kapitals, ohne selber viel Geld in die Hand zu nehmen, nutzt, um seine eigenen Ziele durchzusetzen. Also so klassische Public-Private Partnerships wären so ein gutes Beispiel für den Tiger, der da geritten werden soll. Und weiß nicht, ich bin nicht so häufig im Zirkus, kenne mich damit nicht so aus und glaube aber, dass dieses standsichere, sitzsichere Reiten auf dem Tiger eine ziemliche Illusion ist, dass man relativ schnell auf dem Boden der Tatsachen landet, dass dann in dem Fall von abenteuerlichen Kooperationen mit privaten Investoren die Stadt häufig auf den unrentablen Kosten sitzen bleibt und wir dann die Argumentation hören, die in fast allen Städten ja bekannt ist, dass man sagt, aber es war trotzdem wichtig, dass wir das gemacht haben, denn erst wenn die Stadt sich weiterentwickelt, dann werden wir am Ende alle was davon haben. Also das heißt also, dass trotz sozusagen Schrumpfungsprozessen in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft und der Stadtentwicklung in vielen Ländern in Europa und der Welt, wird immer noch an so einer Wachstumsorientierung festgehalten, die verspricht, wenn wir erst wachsen, wenn wir als Gesamtstadt erst erfolgreich sind, dann trickelt das down als sozialer Effekt auch zu den Habenichtsen der Stadt. Also das heißt, also man soll sich also diesen Wachstumsstrategien unterordnen und dann werden wir irgendwann auch alle was davon haben. Das ist das, was in Hamburg offizielle Stadtpolitik ist, Unternehmen, Stadt, wachsende Stadt, bringt das ziemlich auf den Punkt, also hat diese neoliberale Strategien sogar zu Leitbildern der Stadtentwicklung erklärt und ganz typisch in solchen Konstellationen der unternehmerischen Stadt ist dann die feste Herausbildung von Immobilienverwertungskoalitionen. Das heißt, das kann man in vielen Städten, auch in Hamburg, glaube ich, ganz gut erkennen, dass nämlich dann quasi Koalitionen, die über die Regierungsparteien hinausgehen, sich zusammenschließen, wo Investoren, auch internationale Investoren dabei sind, wo Teile der Bauwirtschaften Interesse daran haben, die finanzierenden Banken sind mit Teil dieser Investitionen, zum Teil die Architektenkammern in den Städten machen da auch gerne mit, weil sie sich Aufträge erhoffen und die politische Klasse der Städte ist eben zum größten Teil auch eingebunden da drin. Also das sieht man, glaube ich, wenn man sich verschiedene Rathausdebatten in allen möglichen Städten anschaut. Also dass dieses Abgehen von der Wachstumslogik eigentlich nie gewollt ist oder sich also wirklich nur in ganz marginalen Stimmen von irgendwelchen Splitterparteien zu hören ist. Also das heißt, es gibt eine große Hegemonie für diese Immobilienverwertungskoalition, wenn man jetzt fragt, was machen die eigentlich? Also klar, das ist eben beschrieben worden, die wollen die Hafencity oder haben die Hafencity ausgebaut, die wollen ein Bernhard-Nocht-Quartier schaffen, die wollen IKEA in Altona hinsetzen, was ja also unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten alles Verwertungsprojekte sind. Das heißt, das ist eine ganz typische Situation dafür. Und wenn man das mit sehr traditioneller Begrifflichkeit fassen will, dann könnte man sagen, diese Immobilienverwertungskoalition, die ranken sich immer um die Tauschwerte der Stadt. Also Marx, Tauschwert und Gebrauchswert kann man nachlesen, wenn man will, kann man aber, glaube ich, auch einfach aus der Begrifflichkeit her verstehen. Da geht es also um den Geldwert, den bestimmte Investitionen in der Stadt machen. Und die Gegenüberstellung ist ja der Gebrauchswert, also das, was wir als Bewohner der Stadt oder Sie als Bewohner der Stadt oder ihr als Bewohner der Stadt von bestimmten Dingen haben. Und das fällt halt in der kapitalistischen Ökonomie ganz allgemein häufig auseinander. Also dass der Tauschwert nicht unbedingt eine Aussage darüber trifft, wie hoch denn der Gebrauchswert eines bestimmten Gutes ist. Und auch der Gebrauchswert der Stadt oder von Immobilieninvestitionen lässt sich nicht an den Immobilienwerten, also an den Tauschwerten der Immobilien ermessen. Das heißt also, wenn es darum geht, wie stelle ich mir die Stadt vor, wie soll die Stadt sein, dann müsste so eine Gebrauchswertorientierung sich stärker durchsetzen. Da hat der Christoph, glaube ich, in seinen lustigen Bildern sozusagen auch gezeigt, also an welchen Stellen eine Diskussion um die Gebrauchswerte der Stadt in Hamburg gerade sehr aktiv stattfindet. Zum Gängeviertel, bin Zeitungsleser, kriege da diese Meldung mit. Da könnte man jetzt sagen, offensichtlich bricht die Immobilienverwertungskoalition in Hamburg gerade völlig auseinander. Alle wollen jetzt diesen holländischen Investor quasi enteignen und es zurückkaufen, Gebäude an die Künstler verschenken und verhalten sich so gar nicht, wie man das von unternehmerischer Stadtpolitik verhält. Ist es also ein Erfolg, was hier gerade stattfindet? Da würde ich sagen, ja und nein. Das Ja speist sich daraus, also dass es tatsächlich ja eine Reaktion auf eine sehr mobile Protestszene und ein sehr mobiles Protestmilieu gewesen ist. Also dass es tatsächlich diese faktischen Aneignungsversuche durch die Besetzung gegeben hat, dass es sozusagen eine spektakuläre und über die Kreise von Hamburg hinaus wahrnehmbare Öffentlichkeitsarbeit dazu gegeben hat, dass es Versuche des Bündnisseschließens der Koalition mit anderen stadtpolitischen Gruppen gegeben hat. Das war auch in der einen Skizze prima zu sehen. Also wie viele Initiativen in Hamburg ja gegen diese unternehmerische Stadtpolitik aufbegehren. Und trotzdem, also so dass man sich fragen könnte, ist jetzt hier so ein Stück Recht auf Stadt verwirklicht worden oder dabei, sich zu verwirklichen? Und trotzdem sollte man, glaube ich, großes Misstrauen erstmal hegen, wenn diese scheinbar widerspruchsfreie Hinwendung zu der Lösung des Problems im Gängeviertel stattfindet. Und glaube, dass es da zwei Tendenzen gibt, die man beachten soll. Zum einen ist das, was hier im Gängeviertel als Kompromiss oder als Konzessionsentscheidung der Hamburger Politik zu beobachten ist, relativ durchsichtig, finde ich, der Versuch, das Unternehmen Hamburg zu retten, nämlich vor dem Imageverlust, den es seit ein paar Wochen oder seit dem Sommer eigentlich hinnimmt, indem nämlich in allen überregionalen Zeitungen, teilweise sogar in der internationalen Presse geschrieben wird, die Hamburger Künstler und Hamburger Stadtinitiativen begehren auf und die meckern hier darüber, dass der Investor das Bernhard-Nocht-Viertel sanieren will, besetzen hier dem holländischen Investor quasi die Hütten unterm Hintern weg, bevor die Bauarbeiten beginnen können. IKEA wird gleich mit einer großen Unterschriftensammlung in Hamburg-Altona begrüßt und da entsteht ja ein deutlicher geschäftsschädigender Image-Schaden für dieses Unternehmen Hamburg, was ja auf diese Wachstumsbereiche gesetzt hat. Und ich glaube, dass man vor diesem Hintergrund ganz gut verstehen kann, dass ein Kompromiss, der eine Beruhigung von dieser ganzen stadtpolitischen Aufregung in Hamburg im Schilde führt, eine relativ naheliegende Entscheidung ist. Große Unterstützung, das Stichwort ist auch schon gefallen, hat diese Entscheidung ja durch die Wortmeldung von Richard Florida, also dem Creative City Papst aus Amerika bekommen, der normalerweise durch die Städte tingelt und den Stadtverwaltungen erklärt, was man machen muss, um die kreative Klasse anzusiedeln und welchen Kaffee die gerne trinken und mit wem sie sich gerne umgeben. Und diese Form, also der Richard Florida hat ja im Prinzip ausgerufen, also den Umgang der Stadt Hamburg mit den Besetzerinnen hier im Gängeviertel als globales Modell zum Umgang mit der kreativen Klasse zu erheben. Und das ist für das Unternehmen Hamburg, wenn wir das als Imagepolitik begreifen wollen, natürlich Wasser auf die Mühlen für die Entscheidung, hier zu einer künstlerverträglichen Lösung zu kommen. Weil so ganz nebenbei für eine Konzessionsentscheidung gegenüber eines anschwellenden Protestes in der Stadt auch noch Weltruhm zu erlangen für die eigene Politik, ist eigentlich eine tolle Sache. Also das heißt, so kann man, glaube ich, ganz gut also diese aktuelle Dynamik, die sich hier herausbildet, erklären, ohne dass ich jetzt aufrufen würde, sozusagen Angebote der Stadt nicht annehmen zu wollen oder so. Also darum geht's nicht, aber man muss sie natürlich richtig einordnen. Für die aus einer Bewegungsperspektive, glaube ich, stellen sich aus dieser Situation zwei Fragen, die, also da könnte man jetzt wieder Christophs Bilder an die Wand werfen. Die eine Frage ist die der Spaltung von verschiedenen Initiativen, vielleicht auch von verschiedenen sozialen Milieus, die sich an so einer anti-unternehmerischen Stadtpolitik beteiligt haben. Also immer dann, wenn sozusagen kleine Zugeständnisse an einzelne Gruppen gemacht werden, besteht natürlich die Gefahr der Befriedung dieser Gruppe, die da bevorteilt ist, die sich dann aus den anderen Aktivitäten herausnimmt. Insofern ist es vielleicht auch kein gutes Zeichen, dass in der Reihe dieser oder im Laufe dieser Veranstaltungsreihe, soweit ich das gesehen habe, also gerade keine Mietervertreter oder keine Vertreter von anderen Gruppen mit eingeladen sind. Also, aber das lässt sich ja sicher auch nachholen und eine Diskussion gibt es dazu. Und die zweite Frage, die ich in die Runde werfen wollte, also wie geht man mit so einer Spaltung um, wäre die erste oder wie verhindert man so eine Spaltung? Die zweite Frage, die sich aufdrängt angesichts der Intervention von Richard Florida, ist, glaube ich, was für Formen von Protest sind eigentlich noch sinnvoll? Also wenn diese Vereinnahmungsmaschine sozusagen so flexibel reagiert, dass selbst eine mehrwöchige Besetzung von über 100 oder fast 200 Künstlerinnen und ein sozusagen mächtiges Auftrumpfen mit fulminanten Stellungnahmen, die in großen Zeitungen abgedruckt werden, nur dazu führen, dass man sagt, okay, wir wechseln das Pferd. Also wir sagen jetzt nicht mehr irgendwie Unternehmen statt mit holländischen Investoren, sondern wir sind jetzt die unternehmerische Stadt für die kreative Klasse. Also das würde für mich ganz deutlich die Frage stellen, was für Formen von Protest sind denn noch möglich, wenn sie wirklich gegen diese unternehmerische Stadtpolitik sich richten wollen? Und wie geht man mit solchen Vereinnahmungsversuchen um?
Okay, ja, vielen Dank, André. Das sind, ich denke, dass ich gar nicht so viel sagen muss, was die verschiedenen Fragen sind. Wir haben sozusagen im Prinzip aus drei Perspektiven so etwas wie eine Analyse der Situation bekommen, zu der sicher die eine oder der andere noch was beitragen möchte. Man könnte natürlich auch nochmal in die Hamburger Geschichte schauen. Das hier ist ja nicht das erste besetzte Haus in dieser Stadt. Es gibt ja sozusagen eine ganze Reihe, auf die man zurückgucken kann, wo man auch mal gucken kann, wer hat sich das in den letzten 20, 30 Jahren verändert? Wie hat sich das verändert? Wie sind es da mit Vereinnahmungsstrategien, mit Spaltungsstrategien, mit Befriedungsstrategien umgegangen worden? Und es lässt sich aber natürlich genau, also diese Frage, was wir tun wollen, tun. Ich würde eigentlich einfach, also das sind sozusagen die beiden, wir haben im Prinzip jetzt eigentlich so eine klassische, wir haben es so aufgespannt in so zwei Seiten. Auf der einen Seite den Tauschwert mit dem Unternehmen statt, mit der Private-Public Partnership, mit den ganzen Strategien der Spaltung, der Kommerzialisierung der Stadt, der Stadtplanung mit Unternehmen und so weiter. Und auf der anderen Seite, das ist natürlich eine Frage, ob man so eine Dichotomie eigentlich so aufrechterhalten kann und will. Aber auf der anderen Seite wäre sozusagen der Gebrauchswert, die Stadt als Gemeinwesen, wie sie in den letzten Monaten auch immer stark gemacht worden ist, die Stadt der Aneignung, die sozusagen der kapitalistischen Aneignung, irgendeine andere Aneignung entgegensetzt, im Prinzip die Strategie des Drucks, der Imagezerstörung und so weiter. Also das sind sozusagen die beiden Pole, zwischen denen sich die Diskussion natürlich bewegen kann, die sie aber auch vielleicht nochmal befragen kann. Das ist aber sozusagen jetzt euren Interessen hinterlassen. Vielleicht gibt es auch einfach Nachfragen. Aber ich dachte, wir fangen eigentlich gleich mit der Diskussion, weil ich denke, dass die meisten, die hier sind, in den letzten Wochen auch schon viel woanders diskutiert haben. Es ist eher interessant, ist die Diskussion hier zu bündeln und sozusagen dann ein bisschen nochmal zu strukturieren und rauszukriegen, wo wir da rauskommen.
Es gibt Saalmikros.
Genau. Moment. Aber wir müssen kurz die Mikrokabellage ist, also die, dass hier ein Mikro ist, das ist draußen ein Mikro. Sodass wir, finde ich, am besten ja wechseln zwischen drinnen und draußen. Dass sozusagen eine Frage von drinnen, eine von draußen kommen kann und wir hoffentlich alle Fragen auch hören oder alle Diskussionsbeiträge und sich eine Diskussion ergibt.
Hallo, das ist weniger eine Frage als noch eine kurze Ergänzung oder Einschätzung zu dem, was André auch gesagt hat. Ich bin Christoph von Not in Our Name, Marke Hamburg. Ich wollte noch mal kurz zum Richard Florida sagen. Der ist ja von einem ZDF-Team in Toronto aufgesucht worden und hat dann gesagt, nehmt mich gerne zum Prügelknaben für das, was bei euch in Hamburg los ist. Ich glaube, meine Rezepte werden falsch nachgekocht. Ich plädiere dafür, übertragt doch Konzessionsentscheidung, auch mal Eigentumsrechte an Künstler und Kreative, die dann sozusagen so eine Art Belohnung dafür kriegen, dass sie diese Stadtteile so hübsch auch aufgewertet haben. Das ist also das, was man bei Christoph Schäfer dann in den Bildern sieht als Worpswede in der Innenstadt, wenn man so will. Ne? Und ich finde, ehrlich gesagt, dass wir uns jetzt hier nicht täuschen, das Gängeviertel und eigentlich auch alle anderen Initiativen haben dazu schon gesagt, nein, nicht mit uns. Also da gibt es sozusagen eine klare Positionierung und ich finde, auf die sollte man sich auch selbstbewusst beziehen, sodass dann die Konzessionsentscheidungen, die vielleicht von Seite der Stadt dem Befriedungsversuch dienen, von unserer Seite eher als Ermutigung genommen werden sollten. Und so würde ich auch das Gängeviertel sehen. Der Kampf im Gängeviertel ist ja keinesfalls gewonnen. Hier ist nirgendwo die Rede davon, dass hier Eigentumsrechte an Initiativen kollektiv, als kollektive, selbstverwaltete Geschichte übertragen werden sollen. Heute oder gestern hat die Kultursenatorin eher noch klargestellt, dass das Flächenmanagement in dieser Stadt doch schon Sache der Politik ist und dass sich die Künstler jetzt nicht anmaßen können. Deshalb würde ich jetzt ganz aktivistisch auch nochmal dazu aufrufen, am 28. November gibt es im Frappant in der Neuen Großen Bergstraße in Altona eine große Aktion unter dem Motto Eingang zulegen, wo wir diese Brennpunktfrage dann eher ausdehnen, anstatt sie eben jetzt im Gängeviertel zu belassen. Soweit erstmal. Danke.
Ich probiere mal gerade das Mikro. Das funktioniert wohl hier draußen.
Super.
Frage ich mal hier in die Runde. Wer möchte was zur Diskussion beisteuern oder hat Fragen an das Podium? Jetzt gucke ich rum. Hier draußen, nö. Gerade keiner. Aber es funktioniert super, wir hören alles. Wir sind bei euch. Also dann würde ich sagen, der nächste Redebeitrag kommt von drin.
Es dauert einen Moment.
Also ich wollte nur mal klarstellen, dass Richard Florida, wenn er von der kreativen Klasse redet, nicht nur Künstler meint. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht klar geworden. Er meint auch die Leute, die in der Forschung arbeiten und technische Entwicklungen machen. Also das ist ganz. Und mich würde mal interessieren, was mir jetzt gar nicht klar geworden ist, wie soll denn jetzt eine Stadt aussehen?
Ich glaube, auf diese Frage gab es überhaupt noch nie ein Rezept. Und so, wenn die Frage so gestellt wird, ist es eigentlich schon das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen. Die Stadt ist, wenn sie wirklich lebendig ist, im Sinne der Bilder, die Sie vorher gesehen haben, dann wirklich ein Produkt der Menschen, die darin leben. Und eigentlich müssen wir uns alle Gedanken machen, wie soll Stadt aussehen, in der wir leben wollen und in der verschiedene Menschen, die jetzt da sind, auch ihren Platz finden. Das heißt, eine Wohnung haben können, arbeiten können, die Dinge machen können, die sie gerne machen können. Und es ist eine Frage des Diskurses, der gemeinsamen Entwicklung von Fragen. Es gibt nicht das Rezept für die Stadt, wie sie aussehen soll. Und ich hoffe, dass jede Stadt tatsächlich ihren eigenen Charakter entwickelt, ihren eigenen Habitus entwickelt, weil jede Stadt eben auch unterschiedliche Menschen beherbergt und die eben auch ihre entsprechenden Dinge dann entwickeln werden. Vielfältig sollte sie sein.
Aber bleibt da vielleicht nicht das Dilemma, dass man, also es ist ja auch immer eine Frage der Beschreibung, dass man ja nicht, also wenn man gerade so das Gemeinwesen gegen den Investor stellt, dass man doch mal feststellen muss, dass der Alltag hier in erster Linie, glaube ich, von allen von uns unter kapitalistischen Bedingungen stattfindet. Das heißt, dass so ein Jenseits von, ich muss morgens zur Arbeit gehen und hoffe, dass die U-Bahn auch nicht stehen bleibt und so weiter, ja erstmal so ganz entscheidende Momente davon sind, die sozusagen genau erstmal, Frage ist, ob das wirklich rein über den Stadtraum verhandelbar wäre oder ob da nicht dann noch sozusagen andere Prozesse sich anschließen oder vervielfältigen müssten, die genau nicht nur eben den Stadtraum im Blick haben, sondern auch zum Beispiel die Arbeitsverhältnisse. Vielleicht lieber.
Ich habe ein bisschen so ein Gefühl, also von Recht auf Stadt, wenn ich mir die Innenstadt angucke, wie voll die ist, wie viele Leute da hingehen und wie sich das Schanzenviertel verändert, weil auf einmal ein Adidas-Laden da ist oder eine Bug-Factory, da frage ich mich, ob wir uns nicht alle mal in die eigene Nase fassen, dass wir nicht in die kleinen Läden einkaufen gehen, sondern in die großen, dass wir in der Innenstadt nicht die kleinen Läden unterstützen, sondern wir gehen alle schön ins Kaufhaus. Und ich frage mich, ob wir mal darüber nachdenken sollen, wie etablieren wir die kleinen Läden wieder und wie schaffen wir das, den Leuten klarzumachen, geht in die kleinen Geschäfte, damit ihr auch die Vielfältigkeit, die ihr euch so wünscht, vielleicht erhalten könnt. Meine Frage in den Raum.
Es wurde, glaube ich, eben gesagt, dass... Ups, was war das? Bin ich das schuld? Okay. Es wurde eben gesagt, dass... immer das so schön ist, darüber zu reden. Also ich bin selber jahrelang brotlose Künstlerin. Ich weiß, wovon ich rede und ich finde das ganz, ganz toll und auch ganz berechtigt, dass Künstlerinnen und Künstler dahergehen und sagen, wir brauchen endlich mal Arbeitsraum und dass das in Hamburg ganz besonders schlecht aussieht, das weiß ich auch, denn ich bin nicht aus Hamburg. Aber ich sehe mit Schrecken, und ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, dass das sogenannte Frappant-Gebäude in Altona, wo immer gesagt wird, das Frappant, und dann ist da so ein riesengroßer Klotz aus den 60ern, und das Ding ist dreigeteilt. Und da gibt's also einmal dieses ehemalige Kaufhaus, wo jetzt auch etliche Künstler drin sind. Dann gibt's in der Mitte ein Gebäude, das wird den Bewohnerinnen und Bewohnern sozusagen gerade zur Zeit unterm Arsch abgerissen. Sowas habe ich noch nirgends gesehen. Ich bin viel in der Welt rumgekommen. Ich habe auch gesehen, dass die Polizei Leute aus Vierteln rausschmeißt, in Barcelona zum Beispiel, und die Abrissbagger gleich hinterherkommen. Aber sowas wie dort habe ich noch nie gesehen. Und ich bin schon der Meinung, dass es eine Chance wäre, also auch von Seiten, ich weiß jetzt nicht, was da konkret läuft, aber auch von Seiten der Künstlerinnen und Künstler auf die Leute, die dort betroffen sind, zuzugehen und sich mit denen zu solidarisieren. Weil das sieht ganz beschissen aus. Die werden als Mieterinnen, soweit ich das recherchieren konnte, nur akzeptiert, indem die Behörde, also die Argen, die Mieten bezahlt. Dazu jetzt noch ein allerletztes Wort. Das lässt sich immer nicht so vermeiden. Ich fand die Vorträge alle sehr toll. Ich verstehe die Fremdwörter auch. Es gab ziemlich viele Fremdwörter. Und dann wird mal kurz geredet von irgendwas wie Hartz IV. Also ich mag das nicht gerne hören, weil diese armen Menschen, die sind darauf angewiesen, Lohnersatzleistungen nach SGB II zu kriegen. Und Hartz ist ein ziemlich, glaub auch, amtlich abgestrafter Verbrecher. Das wollte ich mal dazu beitragen. Danke.
Ist jemand von den Frappant-Leuten da, um vielleicht was dazu zu sagen zum Verhältnis zu den Mietern? Weil ich, soweit ich das weiß, dass tatsächlich eh schon Verbindungen bestehen und auch immer versucht wurde, also dass die Künstler eigentlich betont haben, dass es eben nicht nur darum um ihre Räume geht, sondern genau auch um die Leute, die da wohnen. Aber besser wäre, wenn von denen das jemand sagen würde. Sind draußen welche vom Frappant, die vielleicht kurz was dazu Situation auch sagen könnten? Das wäre sicher noch nicht schlecht.
Vom Frappant ist hier jetzt keiner, glaube ich. Also ich gucke mich jetzt hier draußen gerade so um und ich wollte nochmal auf diesen Satz mit den Strukturen so ein bisschen reagieren. Also wenn man sich hier umguckt, dann sind hier ja gerade überhaupt gar keine kleinen Läden. Und also ich denke mal, wenn diese alten Häuser hier abgerissen werden, dann ist hier nur noch Glas und Beton. Und das ist ja oft so ein Problem, auch wenn man sich die Hafen City anguckt, dass einfach überhaupt keine kleineren Strukturen mehr da sind, die man noch wahrnehmen kann. Und die Frage wäre ja eigentlich dann auch mal an die Architekten und die Stadtplaner, ob man nicht auch wieder kleine Strukturen schaffen kann. Also wenn jetzt abgerissen wird, und ich denke mal, also ich weiß nicht, ich verstehe zwar schon die Diskussion ums Frappant, aber andererseits finde ich persönlich den Klotz, der da jetzt steht, auch nicht so wahnsinnig toll und könnte mir vielleicht sogar auch was Interessanteres da vorstellen mit kleineren Strukturen.
Ja, ich möchte dazu gerne auch nochmal was sagen, hier von draußen. Also ich denke, eines der grundlegenden Probleme bei der Thematik um den Frappant war ja auch, dass nie wirklich Strukturen, also alternative Strukturen diskutiert wurden. Also es wurde ja irgendwie dieser IKEA-Plan von dem Investor. Hört man? Okay. Ja, wir hatten hier gerade technische Probleme. Also ich wollte sagen, das Problem ist, es ist ja nie dazu gekommen, dass man mit den Leuten vor Ort oder mit den Bürgern nach gemeinsamen Lösungen gesucht hat. Die hätten ja dann vielleicht ganz andere Ergebnisse auch hervorgebracht. Es wurde so dieser IKEA-Lösung als die einzige Alternative verkauft, weil man hat halt einen Investor gefunden, der bereit ist. Und dann ist das die einzige Alternative, die zur Debatte steht. Und ich denke, das ist ein ganz grundsätzliches Problem dort, dass es nur diese Schwarz- und Weiß-Lösung, sage ich jetzt mal, gibt. Und genau das ist ja eigentlich auch der Aspekt bei Recht auf Stadt oder der Frage, wie die Stadt aussehen soll, in der wir leben wollen, dass man das nämlich gemeinsam diskutiert und Lösungen entwickelt. Und dann wäre es vielleicht auch möglich gewesen, die Leute, die sich jetzt für pro IKEA aussprechen, mit ins Boot zu holen, sie daran zu beteiligen. Und dann hätte es bestimmt Lösungen gegeben, von der jetzt im Moment noch gar niemand weiß, wie die hätte aussehen können.
Ich denke, da muss man ein bisschen genauer hingucken. Es gab natürlich eine Beteiligung auch von Bürgern. Es gab eine Planungswerkstatt, wo Anwohner vorhanden sind. Es haben Einwohnerversammlungen stattgefunden mit 150 Leuten, die sich Gedanken gemacht haben, was sie dort gerne haben. Die Bürgerinitiative hat sich immer dazu geäußert von den Menschen, die da wohnen und gesagt, wir wollen Wohnraum, Wohnraum, Wohnraum an dieser Stelle. Gerne auch Läden, aber nicht in diesem riesigen Maßstab. Es gab dann den Konflikt mit den Künstlern, die dort als Zwischennutzer drin sind, die gesagt haben, wir hätten aber auch gern diese Räume für Kunst weiter. Es gab dann sogar einen Wettbewerb eines Schweizer Investors, der durchaus bereit war, auch sowohl mit den Künstlern zu verhandeln und einen Entwurf auch hat vorlegen lassen von Architekten in einem Wettbewerb, wo sehr viel Wohnraum vorhanden war. Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass der Eigentümer des Frappant mehrere Millionen Euro für dieses nicht mehr funktionierende Gebäude haben wollte und die Stadt in keiner Weise sich bereit erklärt hat, an diesen Ankaufkosten für dieses Schrottgebäude zu beteiligen. Und dadurch ist eine Wirtschaftlichkeit entstanden, wo der Schweizer Investor gesagt hat, ich komme da mit einer Rendite von 0,2% raus, wenn ich das Projekt umsetze, aber ich würde es machen. Was aber nicht passiert ist, weil die dortige reagierende Koalition aus CDU und Grünen gesagt hat, wir wollen das so nicht haben, weil es eben nicht die Höchstrentierlichkeit ist und weil eben auch ein Zuschuss von der Stadt erwünscht war. Die Stadt wollte nichts bezahlen und dann ist der Schweizer Investor abgesprungen und dann kam IKEA ins Boot und hat gesagt, wunderbar, IKEA bezahlt den Abriss, IKEA macht ein Kaufhaus hin und alle, viele Leute schrien Hurra, da gebe ich Ihnen durchaus recht, die dann eben alle gedacht haben, jetzt ist das Billigregal näher gerückt und die Kerzen und die Servietten auch. Und man hat gesagt, ja, es ist ja dann das innerstädtische Kaufhaus und ganz klein. Und dann kamen aber die ersten Pläne zum Vorschein, wo man dann sah, siehe da, das ganze Sortiment von Moorburg, das ganze Sortiment von Schenefeld kommt dorthin. Und jetzt stottert man über die Verkehrsfrage und das wird mörderisch für ganz Altona werden, wenn dieses Ding dort realisiert wird. Und es gibt keine Antworten auf diese Frage und man tut immer noch so, als wenn man so einen großen Ankermieter hat. Das ist die alte Planungsphilosophie, großer Ankermieter löst Probleme in Stadtteilen und die Zeiten sind einfach vorbei. Nicht umsonst machen ja Karstädter überall Pleite, nicht umsonst geht Quelle pleite. Wir haben es mit einer anderen nachfordistischen Konsumstruktur zu tun, die sehr viel differenzierter ist heutzutage und ich halte es für absolut absurd, jetzt wieder so einen fordistischen Koloss dorthin zu setzen, der in Hamburg schon zweimal vorhanden ist und wo ich mich frage, warum das jetzt innerstädtisch realisiert werden muss. Und ich frage mich auch, was in den Köpfen von der Planer in dem Bezirksamt vor sich geht, dass sie über solche Fragen nicht nachdenken.
Ja, ich gebe es gleich weiter. Ich wollte nur ganz kurz ergänzend dazu sagen, das heißt, wir haben es jetzt in dem Falle Altona Altstadt, Neue Große Bergstraße, mit jahrelanger kulissenhafter Partizipationskultur zu tun, die eigentlich nur so Akzeptanzmanagement war, wo sozusagen Bürgerwille abgefischt und eingeholt werden sollte. Und all diese tollen Vorschläge, die seitenweise, also viele PowerPoint-Präsentationen wurden darauf verschwendet, darzustellen, was sich Bürger alles so vorstellen, die sind alle im Bezirksamt in der Rundablage natürlich, weil jetzt IKEA kommt. Das produziert auf der anderen Seite bei den Leuten natürlich auch eine Enttäuschung und so ein Ding, die da oben machen ja doch, was sie wollen, was dann dummerweise, wir sehen es jetzt an IKEA, dazu führt, dass die Leute sagen, aber dann kommt jetzt wenigstens ein Unternehmen, das kennen wir, das ist familienfreundlich und das können wir uns vielleicht auch leisten und die machen da mal was Richtiges. Also Enttäuschung über Politik produziert ja nicht immer Widerstand, sondern eben auch ganz oft eine Hinnahme von diesen Dingern. Das heißt, wir haben da einiges zu tun, würde ich mal sagen.
Ihr meldet euch von draußen bei Beiträgen einfach.
Ich wollte Christoph Zwickel ein bisschen widersprechen, was die Befriedigung im Gängeviertel dann doch, finde ich, ein bisschen anfängt, wenn man sich in Verhandlungen befindet. Also dass ich schon das Gefühl habe, dass es die gibt und dass ich da André Holm nur unterstützen möchte mit den Sachen, die er gemeint hat. Wir müssen aufpassen, dass eine erstmal politische Handlung wie eine Häuserbesetzung nicht ausgehöhlt wird zu einer Marke, zu einem Label, was dann gar nicht politisch gefüllt ist, auch Recht auf Stadt nicht nur als Label zu benutzen. Also da muss im Gängeviertel zusammen mit den anderen Organisationen ganz oder Initiativen an den politischen Richtung hier ganz doll drauf geachtet werden, finde ich, und zusammengearbeitet werden. Es muss extrem darauf geachtet werden, dass keine Gräben entweder aus privaten Ängsten oder Nichtinteresse entstehen. Also, dass man gerade vom Gängeviertel aus extrem darauf achtet, mit anderen Initiativen, die auch länger gewachsen sind, zusammenzuarbeiten. Und da sehe ich schon eine große Gefahr hier auch, also wie André gesagt hat, Sachen als Geschenke zu begreifen, die gar keine Geschenke sind, sondern längerfristig sich dann auch nur wieder aushöhlen oder man sich nicht dazu durchringen konnte, weil zum Teil politische Inhalte fehlen, dann tatsächlich eine Stadt oder ein Recht auf Stadt tatsächlich zu entwickeln. So. Und das sehe ich hier schon extrem als große Gefahr, möchte aber auch andere Initiativen dazu aufrufen, das hier zu füllen und sich nicht abzuwenden. Genau. Trotz kleiner Fehler, die entstanden sind oder so. Oder auch größerer Fehler. Und das wollte ich nochmal gerne dazu sagen.
Ich würde einfach mal das Thema Geschenke zum Anlass nehmen, nach Wilhelmsburg zu gucken. Da gibt es ja von der IBA die tolle Idee, ein Kreativquartier anzubieten mit super toll billigen Mieten. Was vielleicht auch noch einen Zusammenhang mit der bisher diskutierten Geschichte hat, ist, was die Leute da wollen, die da wohnen. Es gibt eine Machbarkeitsstudie der IBA und da wurde natürlich nicht abgefragt, was die Leute, die da vor Ort wohnen, wollen oder wie sie das sehen. Die Kunstszene sollte also eingepflanzt werden, da soll die Kunstszene benutzt werden, um Imageverbesserungen für Wilhelmsburg zu machen. Es soll natürlich nicht sauberer oder leiser werden, sondern es soll dieses Positiv-Image nach Wilhelmsburg verpflanzt werden, ohne nachhaltige Verbesserung.
Aber ist daran nicht gerade interessant, dass genau diese Stadtteilkultur, die ja oft so Viertel bunter, lebenswerter und so weiter macht, also weiß nicht, wo, sagen wir, das Goldbeck-Zentrum zugehört und wo genau die Flora, ja, die rote Flora im Schanzviertel so ein Gegenmodell darstellt, zu sagen, nee, das ist hier nicht Stadtteilkultur, hier funktioniert irgendwas anders, dass genau das jetzt in Wilhelmsburg nochmal einen Anschlag gebracht wird. Also genau so eine, dass ja eher grüne, aus den späten 70ern kommende Alternativkultur exakt zum Teil der lebenswerten Stadt gehört.
Also ich finde es ganz interessant jetzt, dass nochmal die Sprache auf Wilhelmsburg kam. Ich möchte es verknüpfen mit etwas, was vorhin im Zusammenhang mit dem Frappant gesagt wurde. Und zwar hat mich da vor allem interessiert die 0,2% Rendite, die jemand in den Raum stellte und die Stadt nicht interessiert haben. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Solange wir uns dafür interessieren, uns an Vierteln zu bereichern und dafür bereit sind, vorhandene und funktionierende Strukturen, wie zum Beispiel in Wilhelmsburg funktioniert als Stadtteil, zu zerstören und drastisch zu verändern. Die Wilhelmsburger haben daran kein Interesse. Dieses Interesse kommt von woanders. Solange riskieren wir einiges. Ich glaube, dass der Schlüssel nur der sein kann, die vorhandenen Viertel mit ins Boot zu holen, die Leute, denen dort bereits etwas gehört, mit ins Boot zu holen. Ich habe ein Beispiel, schlagen kleinen Bogen zurück, eben zu den 0,2%. Ein Beispiel aus Nürnberg. Dort wurde in den vergangenen Jahren ein sehr marodes Stadtviertel in der Südstadt saniert, das Bleiweißviertel. Und da wurden eben sämtliche Leute, die dort wohnen, und vor allem sämtliche Leute, die dort etwas besitzen, mit ins Boot geholt. Die Leute, die etwas besitzen, sind natürlich daran interessiert, möglicherweise es zu verkaufen und damit Profit zu machen, vollkommen klar. Es wurde aber in Nürnberg eben politisch gewollt, dass das nicht so ist. Und die Stadt Nürnberg, ja, wir sind in Hamburg, hier sieht die Sache anders aus. Dort wurde, um das vorhandene und funktionierende Stadtviertel behutsam zu sanieren, das heißt eben dafür zu sorgen, dass dort billiger Wohnraum erhalten bleibt, den Eigentümern dort Angebote gemacht von Seiten der Stadt. Okay, so und so viel Gewinn könntet ihr machen, wenn ihr das verkauft. Wir springen in die Bresche, damit ihr das nicht tut. Und das wurde eben politisch durchgesetzt. Das hat funktioniert, das weiß ich von einem Journalisten aus Nürnberg, von den Nürnberger Nachrichten. Okay, danke.
Es war hier gerade Tonstörung. Noch ein Nachtrag zu Wilhelmsburg. Ich muss mal einen anderen Ort suchen, das ist ja furchtbar. Die unheimlich billigen Mieten, die da gezahlt werden sollen in Wilhelmsburg, da hat die IBA offenbar auch von Herrn Florida gelernt. Das soll dadurch zustande kommen, dass die Künstler das ja kaufen können, das Objekt von der Sprinkenhof AG. Und dann können sie sich die Mieten ja so billig machen, wie sie wollen. Das noch als Nachtrag.
Gibt es weitere Anmerkungen? Wir haben ja viele, immer auch viele offene Fragen, aber es gibt auch noch immer noch.
Also nochmal kurz zu Wilhelmsburg. Die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt wird da auch hinziehen. Also es werden nicht nur die Künstler da sein, die Stadt geht selber auch dahin. Ne?
Ich möchte nur nochmal kurz die Frage, die vorhin gestellt wurde und ja auch schon teils beantwortet wurde, in welcher Stadt wir leben wollen, aufgreifen. Es gab ja so verschiedene Modelle von eine Stadt, in der vielfältige kleine Läden existieren als Alternative. Ich habe Papier von dem Gängeviertel gelesen, wo es nochmal klar war, da hier geht es eher um Selbstverwaltung, um Aneignung von Strukturen und auch auf Selbstbestimmung dessen, wie das hier was hier mit dem Ort angefangen werden soll, wie sozusagen mit dem umgegangen werden soll. Gibt es weitere Sachen, aber es sind sozusagen von Andrea hatte vorhin ja auch nochmal so darauf hingewiesen, dass es Mieterkämpfe gibt, die erstmal hier nicht so eine große Rolle gespielt haben, die sich ja auch nochmal andere Perspektiven hätten.
Ich kann da versuchen einzugreifen. Mir geht es so ein bisschen wie Ingrid Breckner auf die Frage, in welcher Stadt wollen wir eigentlich leben, dass dafür keine Leitbilder gibt, also dass sich das widersprechen würde. Und ich würde, glaube ich, bei dem Henri Lefebvre nochmal angreifen, der ja der Stichwortgeber für diese Recht auf Stadt-Diskussion, aber auch Stichwortgeber für diese tatsächlichen Recht auf Stadt-Kampagnen, die es nicht nur in Hamburg, sondern eben auch in Istanbul und in vielen US-amerikanischen Städten gibt, gewesen ist. Und wenn man da nachschaut, wie der dieses Recht auf Stadt definiert hat, dann kann man sich das ein bisschen so übersetzen, dass es ein Recht auf Nicht-Ausschluss für die Benachteiligten letztendlich ist. Also er hatte ja Paris im Auge, Ende der 60er Jahre, die Banlieues waren gerade errichtet worden als große soziale Errungenschaft zur Lösung der Wohnungsprobleme im Nachkriegsfrankreich und die hatten keine schlechte Wohnqualität, da haben hat auch noch nicht also so deutlich die Unterklasse gewohnt, wie es heutzutage der Fall ist und trotzdem ist er dahin gegangen und hat gesehen, die sind aber ja von allem abgeschieden, was Stadt eigentlich ausmacht. Die Trefforte, die Kulturangebote, wesentliche Infrastrukturen, die sind auch aus den politischen Debatten von Paris ausgeschlossen, weil sie da in diesen Vororten leben und da eben nicht so eine große Lobby entwickeln können. Und daraus kann man sich schon so ein paar Bestandteile vom Recht auf Stadt zusammenzimmern und kann sagen, also das richtet sich gar nicht an alle. Also ich hab in Berlin so eine Diskussion erlebt, dass gesagt wurde, na, Recht auf Stadt werden wir als Slogan nicht nehmen. Dann kommt hier der internationale Investor Cerberus und sagt, er hat auch ein Recht auf Stadt, er hat sogar schon bezahlt. So, und da kann man den Lefebvre, glaube ich, sozusagen sehr gut darauf einschränken. Der meint ja nicht das Recht auf Stadt sozusagen ganz beliebig und für alle, sondern er meint, dass Recht auf Stadt von denen gefordert werden soll, die es nicht haben. Also das ist ja die Idee dabei. Das heißt also, dass sich jeder auch fragen muss, von welchen Bestandteilen, von welchen städtischen Qualitäten bin ich, ist meine soziale Gruppe, mein Milieu denn ausgeschlossen? Und das ist jetzt offensichtlich für die Künstlerin, also um jetzt so einen Paketbegriff zu benutzen, ganz offensichtlich, dass die von dem Recht, Räume in der Stadt zu benutzen und große Veranstaltungsräume zu haben, damit niemand draußen stehen muss, wenn es kalt ist, ausgeschlossen sind und daraus eben ein Recht auf Stadt ableiten. Und für die im SGB II Ersatzleistung befindlichen, ist die Frage nach dem Recht auf Stadt eine ganz andere. Also und wird durch die sozusagen administrativen Grenzwerte in den Höchstgrenzen zur Übernahme der Wohnkosten durch die Stadt Hamburg bestimmt. Also was eines der repressivsten Systeme in Deutschland, also im bundesweiten Vergleich ist. Und ich habe auch keine andere Stadt erlebt, die geringen Kosten, die da übernommen werden für die SGB II-Bedarfsgemeinschaften, die so niedrig gesetzt sind, also die sind also niedriger gesetzt im Verhältnis zum Wohnungsmarkt als in vielen anderen Städten. Und die Begründung der Stadt Hamburg für diese Festlegung war, dass man das Primärziel des SGB II, also nämlich die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, nicht erschweren will. Hab dann so ein bisschen überlegt, was meinen die damit? Die hatten zum Glück irgendwie noch eine Fußnote dazu geschrieben. Die meinen damit, dass Leute, die hohe Mieten bezahlen, ja gar keine schlechten Jobs annehmen können. Und dass man deshalb also sozusagen die Bedürfnisse so niedrig hält, dass die letztendlich auch für wenig Geld arbeiten und ihre Arbeitswilligkeit beweisen. Das heißt also, für die stellt sich also die, das Recht auf Stadt aus einer ganz anderen Perspektive, weil sie eben nur in Billstedt oder in Teilen von Wilhelmsburg im Moment eine Wohnung finden, die in diesen Kriterien drin ist. Das heißt also, wenn man so ein Puzzlestück versucht zusammenzusetzen, dann kann, glaube ich, eine Diskussion darüber entstehen, wie die Stadt aussehen soll, in der wir leben wollen. Also die nämlich genau diese verschiedenen Gruppen alle umschließt. Ein zweiter Aspekt, den ich noch kurz einbringen wollte zu dieser Altona-IKEA-Frappant-Diskussion, dass mich das an Entwicklungen erinnert hat, die ich auch in anderen Städten als Diskussion mitkriege und die man als so eine Banalisierung von Aufwertungs- und Gentrification-Prozessen bezeichnen könnte. Also dass bis vor ein paar Jahren relativ klar war, Gentrification findet in den Latte-Macchiato-Zonen statt und wir haben also sozusagen die Bilder der Yuppies und derer, die da wohnen, irgendwie im Blick, die tatsächlich exklusive Räume für sich entwickeln und eine besondere Form des Zusammenlebens zu besonderen Preisen eben auch entwickelt haben. Das hat lange Zeit den immobilienwirtschaftlichen Anreiz für Gentrification auch ausgemacht, dass man da eben also sehr, sehr hohe Extrarenditen erwirtschaften konnte durch die Umwandlung in Eigentumswohnungen und sehr hohe Mietpreise. Und was wir im Moment in vielen Städten erleben, ist, dass sich diese Aufwertungsentwicklung auf ganz, ganz viele Stadtviertel ausweisen, also dass die gar nicht mehr so Enklaven sind, die in einzelnen Vierteln der Stadt sich bewegen, sondern dass große Flächen der Innenstadt davon betroffen sind oder sogar darüber hinausgehend in vielen Städten, dass die Aufwertung, die da stattfindet, gar nicht mehr, weil sie so großflächig ist, diesen Exklusivitätsanspruch vor sich hertreibt, sondern eher auf eine Massenkonsumierbarkeit abläuft, also sozusagen eher Starbucks als irgendwie ein ganz kreatives Kaffee, was besondere Dinge anwendet. Und in diese Entwicklung würde auch diese IKEA-Innenstadtverlagerung ganz gut passen, die nämlich eine Aufwertung des Grundstücks gewährleistet und gleichzeitig eine neue Form des Massenkonsums in der Innenstadt gewährleisten soll. Und so wenig intensiv diese Aufwertungsmaßnahmen im Vergleich zu diesen früheren Enklaven-Gentrifizierungen, Aufwertung erscheinen mögen, so dramatisch wirken sie sich aber gerade auf die unteren Einkommensschichten in der Stadt aus, die ja schon kleinste Mietsprünge nicht verkraften können. Also da brauchst gar nicht die Drohung, dass sich die Miete verdoppelt oder dass die Wohnung in eine Eigentumswohnung umgewandelt wird, da reicht eine Erhöhung von 50 Cent pro Quadratmeter und dann ist das völlig, also ist das gesamte Haushaltsbudget sozusagen völlig durcheinander gebracht. Und das heißt also, dass auch diese schleichende, banalisierte, aber großflächige Aufwertungstendenz sehr, sehr harte soziale Effekte entwickeln wird, die auch wieder Recht auf Stadt eine Antwort finden müssen. Also weil das Recht auf Stadt ja auch das Recht ist, dass die nicht so viel ökonomisches Kapital haben, sich vielleicht aussuchen können, wo sie wohnen oder wenigstens da bleiben können, wo sie bisher wohnen. Also das wären so Anregungen, die ich da geben würde und die man letztendlich aber nur in der Kommunikation mit anderen Gruppen herausfinden kann. Also das ist wahrscheinlich schwierig, wenn in einem Kreis von Künstlerinnen oder Akademikerinnen sehr ausführlich über die Bedarfe von SGB II, Lohnersatzleistungsabhängigen, diskutiert wird, sondern man müsste eben Kontakt zu solchen Initiativen aufnehmen. Und ich glaube, dass in so einem Netzwerk wie das Recht auf Stadtnetzwerk, was sich in Hamburg entwickelt, also so ein zartes Pflänzchen davon da ist. Und gerade die amerikanischen Beispiele, wo es ja richtig Recht auf Stadt-Kampagnen gibt, die leben ja davon. Also dass sozusagen unterschiedlich von dem Recht auf Stadt Ausgeschlossene da zusammenkommen und sagen, wir haben ein gemeinsames Interesse, das zu thematisieren. Und wenn wir uns zusammenschließen, dann sind wir nämlich gar nicht mehr die vielen sozusagen verstreuten Minderheiten, sondern dann sind wir die neue Mehrheit in der Stadt. Also mit solchen Begriffen arbeiten die auch. Und ob jetzt das Recht auf Stadtbewegung in Hamburg schon die neue Mehrheit in Hamburg ist, das muss ich, glaube ich, noch erweisen. Aber sozusagen gemeinsam lässt sich in der Regel ja mehr anstellen, größerer Druck entwickeln. Und deshalb ist das, glaube ich, tatsächlich sozusagen eine wichtige Aufgabe, diese Kontakte aufrechtzuerhalten und eben in so eine Diskussion um die verschiedenen Rechte auf die Stadt zu kommen.
Ja, ich versuche da irgendwie mal einzuhaken auch. Und zwar fand ich auch ganz interessant, was Ole gesagt hatte. Und zwar, dass das vielleicht auch interessant wäre, über sowas wie Arbeitsverhältnisse in diesem Zusammenhang nachzudenken. Also dass das Recht auf Stadt oder diese soziale Frage, die gestellt wird, vielleicht nicht nur eine Raumfrage ist, sondern auch eine Zeitfrage. Also wie, wenn man sich überlegt, wie man sich Stadt vorstellt, dass man da eigentlich auch genügend Zeit braucht und vielleicht nicht in so Notwendigkeit oder dafür darin involviert, so stark wie jetzt. Also ich gehe jeden Tag irgendwie 12 Stunden zur Arbeit oder von mir aus auch nur 8. Oder wenn ich irgendwie einen niedrig bezahlten Job habe, dann brauche ich noch einen weiteren Job oder so und bin irgendwie, ist mir wichtig, dass die U-Bahn fährt, also dass ich in solchen Notwendigkeiten verhaftet bin. Und ich habe dann ein paar Partizipationsmöglichkeiten, die mir ein gewisses Verhalten in einem gewissen Rahmen irgendwie ermöglichen. Vielleicht kann ich zur Wahl gehen oder beim Bürgerentscheid Ja oder Nein ankreuzen oder so. Oder es gibt Bürgerentscheid Pro und Bürgerentscheid Contra IKEA oder so. Oder Listen. Sondern irgendwie zu gucken, wo bleibt denn so der Raum und auch die Zeit, um irgendwie zu handeln oder sich was zu entwickeln. Oder wo gibt es Orte. Und ich glaube, da entsteht jetzt auch gerade einiges so an Netzwerk und dass das Centro Soziale jetzt so bleiben kann, das finde ich auch ganz großartig in dem Zusammenhang, dass da auch unterschiedliche Gruppen zusammenkommen können und solche Sachen einfach mal probieren können zu diskutieren und da also auch unerwartete Sachen bei rauskommen können, die nicht in so einem Verhaltensrahmen irgendwie passieren müssen. Ja.
Jetzt. Hallo, ich wollte auch nochmal den Punkt Partizipation anknüpfen. Meiner Partizipation sind ja natürlich Grenzen gesetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, was den Bezirk Altona angeht, den Zukunftsplan Altona mir anschaue, die Stadt oder der Bezirk mir vorgaukelt, dass ich an Planungsverfahren teilnehmen kann. Letztendlich kann ich natürlich nichts machen, bis auf ein paar tolle Ideen vorschlagen. Das eine Ohr rein, das andere Ohr raus. Meine Frage wäre, was dann auch eine Wunschproduktion angeht, was müsste eigentlich gesetzlich geändert werden, um wirklich partizipieren zu können? Also was wären da die Wünsche in der Richtung?
Ich kann jetzt keine Gesetzestipps geben, aber ich glaube, dass es schon mal ziemlich wichtig wäre, die Eigentumsfrage abzutrennen von der Frage, wie ein Gelände genutzt wird, zum Beispiel. Vielleicht ich finde schon die Frage mit dem Raum relativ zentral, aber es ist ja auch vorstellbar, dass das Privateigentum an Grund und Boden mal beseitigt wird. Also wird durchs Ganze. Gleich mal den ganzen Kapitalismus, sonst klappt das nämlich nicht. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das so sein muss. Also ich sag mal, die City of London zum Beispiel gehört dem König und von England und wird irgendwie immer nur für 80 Jahre, glaube ich, in 80 Jahren gehört das wieder der Krone. Es gibt so ganz komische Besitzverhältnisse. Also ich spreche jetzt nicht dagegen, den Kapitalismus generell abzuschaffen, halt aber nicht viel davon, sozusagen die Kämpfe allein auf dieses Ziel und den großen sonnigen Morgen, der dann danach ausbricht, zu beschränken, sondern finde das eigentlich gut, ich fürchte, das geht in kleinen Schritten und das hat auch, ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel unterm Strich irgendwann eine Stadt sagen könnte, hey, für uns wäre es gut, wenn es billige Mieten gäbe, dann ist das wieder ein Standortvorteil. Ich fürchte nicht, dass sich das durchsetzen lässt, aber es könnte, ist denkbar, also so. Und diese Raumfrage finde ich auch noch aus einem anderen Grund wichtig, also ich finde, man muss so eine Diskussion nicht komplett überlasten, also mit, weil ich glaube, dass diese Frage im Moment tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Arbeitskampf ist oder ein Kampf um Produktionsmittel in der Frühphase einer neuen Entwicklung, die gerade anfängt. Also sowas wie diese Produktionsbedingungen und den Anschluss an innerstädtische Netzwerke sind halt Teil der Produktionsbedingungen der aktuellen. Das ist so ein bisschen wie früher Leute dürfen nicht in der Fabrik arbeiten oder so. Also ich fürchte, sorry.
das muss jetzt passieren. Ja, also von daher finde ich, ist das genauso wie IKEA wahrscheinlich genau aus dem Grund in die Innenstadt will, weil sie begriffen haben, dass die Stadt unsere Fabrik ist. Die haben ja schon große Teile ihrer Produktion in die Wohnungen von euch allen verlegt. Die haben das mit als Erste begriffen.
Hallo, also ich habe auch eine Frage eigentlich zur Produktion, und zwar kam es vorhin ja schon auf, dass jegliche Kritik, die man äußert, vom Kapitalismus wieder genutzt wird und irgendwie für ihn wieder produktiv gemacht wird oder zumindest irgendwie wieder produktiv gemacht wird.
Hier draußen lass nicht die.
Hä? Und da wäre für mich halt die Frage, ob man sozusagen, wie geht man selber damit um als Akteur, jetzt gerade hier in so einem Netzwerk, wenn man merkt, egal was man tut, es wird irgendwie dann doch wieder gegen einen verwendet, oder mit welcher Strenge urteilt man dann selber darüber, oder welche Möglichkeiten, Auswege gibt es da? Also, weil ich finde sozusagen mit dem Gängeviertel, was es ja tut, ist sozusagen, es geht in einem Ort, der schon komplett aufgewertet ist, wo schon Starbucks und alles, also wo das Problem, dass durch Künstler das Aufwerten stattfinden wird, nicht so stark ein Problem ist, weil das alles schon da ist. Das könnte ja eine Strategie sein, zu sagen, man geht genau dahin, wo es schon total sauber und so ist. Und so. Ob wir das wollen, ist ja eine Frage, aber und genauso in diese Richtung zielt es sozusagen. Welche Strategien kann man entwickeln, damit man nicht immer verarscht wird?
Ist draußen was eine Wortmeldung?
Ja, ich würde das ganz gerne unterstützen, also dass man sich schon auch genau überlegen muss, wie kommen wir auf eine andere Gesamtstrategie, weil es ja auch von der Stadt Bestrebungen gibt, ein Kreativleitbild zu erstellen, in dem es darum geht, ganz spezielle Gebiete, die jetzt jenseits vom Gängeviertel oder vom Frappant oder vom Bernhard-Nock-Quartier, also von dieser Diskussion losgekoppelt, auszuweisen als spezielle Kreativviertel, in denen es dann darum geht, Künstlern oder Kreativen Räume zu geben, bei denen aber gar nicht klar, also in diesen Plänen gar nicht darum geht, die soziale Frage aufzumachen. Und ich glaube, das wird als nächstes ja hier in der Stadt auch kommen. Und es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man vorab klärt, dass da irgendwie auch noch mehr Forderungen stehen als spezielle Räume für diese kreative Wirtschaft oder diese Kreativform, die dann mit Hand einer Kreativagentur quasi verteilt werden. Und insofern glaube ich schon, dass es wichtig ist, diese Fragen auch jenseits von den Brennpunkten jetzt nochmal stark zusammenzubündeln und dann genauer zu diskutieren.
Also ich finde, dass man da ziemlich genau auch hingucken muss, wer soll da eigentlich Geld kriegen. In dem Fall kam mir das fast schon so vor, als wäre es ein Programm, was darauf zugeschnitten ist, Klaus-Martin Kretschmer Immobilienunterstützung zu geben, und das also nicht mal darum gehen würde, sozusagen, dass da irgendwas an Künstlerinnen und Künstler fließt. Also nicht mal das, nicht mal der sozusagen Florida-kompatible Teil einer Umleitung von Geldern oder so zum Zuge kommt. Und ich finde, auch da muss man in so einem auf so eine Stadt gucken. Ich finde, die wollen ja besonders uns gerne jetzt, glaube ich, nach Barmbek verpflanzen. Das war ja das kommende Kreativquartier. Und da gehört meines Erachtens auch sowas dazu wie eine Bockigkeit zu sagen, nö, wir lassen uns jetzt aus bestimmten Vierteln auch nicht mehr rausdrängen, weil dazwischen natürlich was entstanden ist. Das hat ja was auch mit einer Intelligenz zu tun und mit einem Netzwerk, die an einem bestimmten Teil der Stadt entwickelt wurde, die es woanders eben nicht gibt. Da weiß ich gar nicht, ob dieses Modell Barmbek da reinpasst. Also das ist nicht mehr fußläufig zu erreichen. Und damit fällt dann irgendwie unheimlich viel weg, was eben selbst die zurzeit sozusagen in Anführungsstrichen kreativen Quartiere in der Schanze zum Beispiel oder so ausmacht. Das ist nämlich, dass man zu Fuß rumlatschen kann und eine bestimmte Stadterfahrung macht, finde ich.
In Barmbek kann dann das Kampnagelpublikum groß werden, die dann da ins Theater gehen. Wir haben ja verschiedene, also vielleicht wollen wir nochmal bei der Frage bleiben, wie kann man sich so gegen Vereinnahmungen schützen. Wir haben eigentlich heute schon verschiedene Momente gehört, die ich kurz nochmal vielleicht bündeln will. Wir haben gehört, dass natürlich politischer Druck immer eine Möglichkeit ist, auch eine Vereinnahmung, also den politischen Druck aufrecht zu erhalten. Wir haben André hat darauf hingewiesen, so Image-Schädigung ist offenbar ja auch ein ganz gutes Mittel, weil dann zumindest was passiert. Wir haben im Prinzip eben ganz kurz angesprochen, dass natürlich, das hatte ein Slide von Christoph auch gezeigt, dass natürlich die Segregation der Stadt oder die Homogenisierung bestimmter Viertel für bestimmte Sachen, dass in dem Moment, wo man das quert, augenscheinlich auch erstmal die Vereinnahmung nicht ganz so leicht ist. Und wir haben sozusagen sowas wie queere oder transversale Koalitionen, die sozusagen plötzlich Leute zusammenbringen, die eigentlich ganz unterschiedliche Interessen haben, aber dann in Bezug auf die Stadt vielleicht doch sich dann zu einer neuen und vielleicht sogar unheimlichen Mehrheit formieren können. Das wären sozusagen die Angebote, die ich heute erstmal so gehört habe.
Ich möchte den Aspekt noch ein bisschen zuspitzen. Ich glaube, wenn man das Thema Recht auf Stadt diskutiert, müsste man schon ein bisschen weiter gucken, weil es geht eigentlich auch nicht mehr um eine Gentrifizierung einzelner Orte und einzelner Quartiere, sondern es geht wirklich darum im Moment, wer hat noch das Recht, in der Stadt zu wohnen? Und wir brauchen gar nicht so weit zu gucken. Wir können nach Paris gehen. Da ist es eine ganz klare Trennung. Wer wohnt außen, wer wohnt innen? Und in der Stadt kann niemand von uns sich das Wohnen mehr leisten, weil es so teuer geworden ist. Und da ist eben die Frage, ob wenn man sich den Monitor wachsende Stadt anguckt, dieses Zahlenmodell, was die Behörden auch erheben, wo sie eben dokumentieren, wie Hamburg wächst, und die Indikatoren anguckt, die da erhoben werden, dann geht es tatsächlich darum, Aufwertung für ganz Hamburg zu betreiben, um tatsächlich alles, was da nicht reinpasst, in diesen Katalog eben an den Rand zu drängen. Und irgendwann wird sich nicht die Frage stellen, Barmbek oder sonst was Hübsches, sondern da wird sich vielleicht die Frage stellen, Mecklenburg-Vorpommern oder St. Pauli oder sowas, weil es dann eben das Zentrum tatsächlich von den Leuten besetzt ist, die eben erwünscht sind hier, die produktiv sind, die Steuern zahlen, die sich teure Wohnungen leisten sollen. Und in dieser Form Recht auf Stadt, also für unterschiedliche Menschen das Recht auf Stadt nochmal zu diskutieren, halte ich für außerordentlich wichtig im Augenblick. Weil wir haben keine Asylbewerberheime mehr in der Elbe, die hat man erfolgreich verdrängt. Man hat die ganzen Asylbewerber durch die ganzen Initiativen, die es gab, not in my backyard, bitteschön nicht in meiner Nachbarschaft, nach Mecklenburg-Vorpommern längst verschoben, und das ist der Anfang von der ganzen Geschichte. Und da sehe ich sozusagen die Gefährdung von Aufwertung, und ich möchte nicht in einer Stadt wohnen, also ich zumindest nicht, wo nur Latte Macchiato-Trinker und Porsche-Fahrer und Cabrio-Fahrer rumfahren, die eben furchtbar kreativ sind, sei es in der Werbewirtschaft oder im Design oder sonst wo, sondern wir müssen das Recht auf eine vielfältige Stadt mit auf eine sozial vielfältige Stadt, denke ich, im Auge haben und überlegen, wie das machbar bleibt und auch thematisierbar bleibt. Im Moment redet kein Mensch darüber. Es findet ganz schleichend statt, und es gibt auch keine Diskussion, was tatsächlich Jahr für Jahr an Verdrängung, und zwar aus dem gesamten Stadtgefüge, tatsächlich passiert.
Ich wollte kurz den Leuten draußen sagen, hier drinnen ist wieder entschieden mehr Platz. Es ist auf der Empore zum Beispiel sind ganz viele Leute gegangen. Also wenn ihr euch mal aufwärmen wollt, dann kommt doch gerne rein.
Das ist nicht mehr so dränglich.
Ah ja.
Ja, ich möchte das im letzten Statement vielleicht insofern aufgreifen, als dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass sich hier in dem Raum so in der letzten halben Stunde ein bisschen Ratlosigkeit breit gemacht hat, weil ich auf der einen Seite das Gefühl habe, dass viele den Eindruck haben, dass es seit langem wieder hier in Hamburg einen politischen Raum gibt, der geöffnet ist, einen politischen Raum, in dem bestimmte Logiken, die ja hier hinlänglich beschrieben worden sind, in Frage gestellt sind. Und ich habe also ein bisschen den Eindruck, dass ich sage jetzt mal wir, so diffus wie dieses Wir ist, gerade nicht so richtig wissen, was wir eigentlich mit diesem Teilerfolg so richtig anfangen können und anfangen sollen. Und was ich glaube, dass wir schon so ein bisschen uns der Schneid abgekauft worden ist in den letzten 20 Jahren, weil was meiner Meinung nach total angesagt ist, einfach mal die Spielregeln zu ändern. Und die Spielregeln zu ändern, das heißt eben nicht nur mehr Mitbestimmung einzufordern, sondern die sozusagen die politische Frage dessen, wie hier Stadt aussehen soll, einfach an diejenigen zurückzugeben, die es betrifft, nämlich all die hier wohnen. Das heißt eben, diese ganzen Planungsverfahren, diese ganzen Pseudo-Veranstaltungen, die wir glaube ich, alle schon hinlänglich mitgemacht haben, eben insofern zu boykottieren, dass man sagt, es geht eben nicht mehr nur darum, abzunicken, was politisch andernorts schon längst beschlossen ist, und man darf irgendwie nur noch wohlfeil über die Umsetzung maximal mitbestimmen, sondern genau dieses in Frage zu stellen. Und die Aktion hier im Gängeviertel ist ein Ansatz, in dem man zum politischen Mittel der Besetzung gegriffen hat und gesagt hat, so nicht. Und erstmal die Ampel auf Rot gegangen ist. Und was aber meiner Meinung nach fehlt, ist, jetzt weiterzugehen und auch deutlich zu sagen, das ist eine politische Frage. Und unter anderem insbesondere Stadtentwicklungssenatoren auch politisch anzugreifen und politische Forderungen zu formulieren, zu denen sie sich zum Beispiel verhalten muss, weil vorher gibt es keine Verhandlung. Wenn nicht zu ganz klaren politischen Grundsatzforderungen mal ein Statement wirklich kommt, das nicht so windelweich und seicht ist wie das, was Welk jetzt irgendwie gestern via Abend hat verkündet hat, so dann einfach zu sagen, dann läuft das halt nicht. Dann gibt es keine Verhandlung. Und in diesem Sinne an den ganzen anderen Brennpunkten, BNQ, da gibt es immer noch Bauausschusssitzungen, wo die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird und eben nicht zu gehen, wenn man als Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Es gibt einen unglaublichen Leerstand in den Gewerberäumen dieses neuen Brauereiquartiers. Wieso denn Frappan, 70er Jahre Ästhetik, in diesen Leerstand reingehen und solche Orte für besetzt erklären und sich wieder aneignen? Weil ich glaube, auch bei Marx steht nicht geschrieben, dass man in Zugängen schlechten, sanierungsbedürftigen Immobilien sich aufhalten muss, sondern sich dann eben auch diese Orte aneignen und denen mal ein bisschen Leben einhauchen. Und deswegen würde ich dringend dafür plädieren, eben als gemeinsame Bewegung das Know-how, was es in Hamburg gibt. Es gibt das Know-how der Hafenstraßenkämpfe, es gibt das Know-how, Park Fiction durchgesetzt zu haben, es gibt das Know-how der Bambule-Bewegung, es gibt auch das Know-how, das sage ich als jemand, der da mitmischt, der Roten Flora, die seit 20 Jahren besetzt sind, und das zu bündeln und die politische Machtfrage zumindest mal wagen, wieder zu stellen. Das fände ich gut.
Ja, ich möchte nochmal eben die Beiträge meiner Vorredner kräftig unterstützen und mit ein paar Stichworten untermauern. Einmal finde ich es ganz wichtig zu betonen, dass es gar keine scharfe Segregation mehr gibt zwischen den ALG-2-Empfängern und den Leuten mit akademischem Hintergrund. Ich kenne in meinem Umfeld sehr viele Leute, die sich irgendwie um den Hartz-IV-Satz herum bewegen und trotzdem hochqualifiziert mit akademischem Hintergrund und so weiter sind. Und noch ein weiteres Stichwort. Ich bin Anfang der 80er Jahre ins Karolinenviertel gezogen. Da kostete die Wohnung etwas über 200 D-Mark. Und auch wenn ich jetzt in einer anderen Wohnung wohne, hat sich die Miete de facto versechsfacht. So. Und man hat eben nicht mehr die Alternative. Und um mit Jens Dangscher zu sprechen, die Leute werden entweder vertrieben, verdrängt aus ihrem Lebensraum örtlich oder aus ihrem Lebensstil. Und ich finde es phänomenal, dass Recht auf Stadt überhaupt so unglaublichen Zulauf und Engagement findet, weil ich kenne sehr viele Leute, die einfach, also ich möchte damit betonen, es ist wichtig, sich zu beeilen. Die Zeit rennt und ich kenne sehr viele Leute aus meinem Umfeld, die dafür schon gar keine Kraft mehr haben, sich hier in diesem Bereich zu engagieren. Also deswegen ist es notwendig wie nur irgendwas. Okay.
Hallo? Ah, jetzt. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist diese Entmischung und damit auch Trennung innerhalb der Stadt. Das heißt, es gibt die Hartz-IV-Empfänger, es gibt die Künstler, es gibt das Bullshit. Diese Trennung, die führt dann auch zu einer Stigmatisierung, und wenn man jetzt die Künstler alle zusammen hat oder irgendeine bestimmte Gruppierung, dann ist es auch immer einfacher, die zu kontrollieren und auch diese unterschiedlichen Gruppierungen gegeneinander auszuspielen. Deswegen finde ich, ist es ein sehr vielversprechender Ansatz, diese Vernetzung, die stattfindet mit den verschiedenen Initiativen. Und ich denke, es gibt immer noch eine ganze Reihe von Leuten, die dieses Recht auf Stadt gerne wahrnehmen würden, die aber sich nicht trauen, etwas zu besetzen, die vielleicht auch gar nicht so gut in der Lage sind wie andere Leute, aufgrund der Bildung, Herkunft, was auch immer, sich zu artikulieren. Und das ist, glaube ich, etwas, was noch weiter ausgeführt werden müsste, dass man den Leuten auch die Möglichkeit gibt, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Ich denke, das ist ein sehr guter Start, den wir bisher haben, und da gibt es sicherlich noch einiges, was in die Richtung fortgehen muss, denn ich sehe immer noch große Teile, die ja dem unterworfen sind, dass sie so stigmatisiert werden, ausgegrenzt werden und die immer noch keine Stimme haben. Und das würde mich sehr freuen, wenn das in der Richtung weitergeht.
Ja, ich würde ganz gerne noch mal was so an den Senat sozusagen adressieren. Also die Entwicklung ist ja eigentlich so, dass die Bevölkerung immer mehr altert. Und dass man in späterer Zeit vielleicht mal sehr froh sein wird, wenn junge Leute in der Innenstadt wohnen und da Platz finden. Also vielleicht verschiebt sich da ja auch nochmal was. Eine andere Sache, also jetzt gerade auch zur Hafen City nochmal, das Wasser steigt. Und ich denke mal, vielleicht wird das ja auch nochmal Veränderungen bringen, die man jetzt noch gar nicht so genau vorhersehen kann.
Ich wollte nochmal ein bisschen festhauen, nee, kleine Brötchen backen, ich weiß es auch nicht genau. Ob man dann nicht vielleicht auch nochmal sowas überlegt, wie, weil es ja jetzt immer so Veranstaltungen gibt und weil es auch einen sehr großen Veranstaltungsraum in der Flora gibt oder so, ob man dann nicht dort ein politisches Know-how-Wochenende initiiert oder so, um Inhalte zu konstituieren. Genau, das fände ich super, aber vielleicht ist das auch nur meine Meinung. Genau.
Okay, wir sind hier gerade sozusagen in der von unserer privilegierten Podiumssituation aus, haben wir überlegt, ob wir nicht lieber uns in kleinere Gruppen auflösen, uns auch eher den vielleicht wärmenden Getränken zusprechen. Und die Diskussion, zu der ja jetzt eigentlich also wir haben im Prinzip jetzt einen kleinen Parcours, denke ich, auch durchfahren, haben doch einiges an Analysen gehört. Da wäre sicher, das kann man sicher, glaube ich, auch im Kleinen nochmal genauer diskutieren. Es gibt ja auch noch Erfahrungen, an die ich die letzten Tagen hier, wenn ich im Gängeviertel war, immer denken musste, was so zum Beispiel so ein Komplex für das Westwerk angeht, das nochmal eine ganz andere Geschichte hat. Und zwar, das gibt ja tatsächlich zahlreiche auch Verhältnisse in der Stadt, über die sich weiter nachdenken lässt. Das Ganze ist morgen Abend auf jeden Fall um 20 Uhr bis 22 Uhr im freien Senderkombinat auf 93,0 MHz und 101,4 im Kabel zu empfangen oder im Internet auf www.fsk-hh.org. Es ist vorhin schon darauf hingewiesen, dass am 28. November eine Demonstration ist, wenn ich das, deren Anfangspunkt ich jetzt gerade nicht genau weiß, das ist aber eine. Es gibt eine Parade beim Frappant, es gibt eine Bambule-Demo, denn was ja auch angesprochen wurde, vor doch inzwischen 7 Jahren ist ziemlich genau in diesem Monat die Bambule geräumt worden. Das war tatsächlich eine der sichtbarsten Verdrängungen und Vertreibungen aus dieser Stadt, wer sich daran erinnert. Da ging es ja nicht zuletzt darum, dann sich tatsächlich vor die Tore der Stadt in so einem komischen Hundepark abzudrängen. Also Hunde-KZ wird hier sogar gesagt, das weiß ich nicht. Gut, das ist die nächste Diskussionsveranstaltung ist am 1. Dezember, wenn ich mich nicht täusche, mit dem Thema. Wozu sage ich das? Okay, mit einem Thema, das sozusagen im Prinzip die Diskussion fortsetzt. Ich fände das, genau.
Ja, da sage ich doch total gerne was zu. Ich wusste nur gerade nicht, worum es geht. Also in 14 Tagen möchten wir hier wieder einladen, die Diskussion weiterzuführen. Das Ganze steht dann unter einem anderen Diskussionsschwerpunkt, und zwar Sehnsucht nach Altem. Und wir haben auch wieder sehr interessante Gäste geladen, natürlich. Ist das so eine Art Schlusswort, was ich jetzt gerade spreche? Ach so, okay. Ich war gerade draußen mit dem Mikro unterwegs und ich finde die Idee auch ganz gut, sich jetzt ein bisschen aufzuwärmen. Nochmal herzlichen Dank, dass ihr alle so vielzeilig erschienen seid. Und wie gesagt, es war ja auch unser zentrales Anliegen, eine Diskussion zu starten in der Stadt, die möglichst weiterhin geführt wird. Das soll sich ja gar nicht auf den heutigen Abend beschränken. Wie gesagt, wir führen diese Diskussionsreihe fort, aber wir freuen uns über alle weiteren Aktionen, die sich mit diesem Themenkomplex auseinandersetzen. Und da möchte ich nochmal ergänzen, was du, glaube ich, gerade meintest. Das war die Recht auf Stadtparade. Am 18. Dezember ist die angesetzt. Da wird es wieder einen Demonstrationszug durch die Stadt geben. Das erfahrt ihr bestimmt noch alle. Aber wie gesagt, vorher laden wir hier noch zu 2 Terminen ein, wo wir uns freuen würden, wenn ihr wieder alle kommt. Und dann lasst uns jetzt weiter diskutieren, hier im Warmen drin mit Bierchen oder was auch immer. Und Christine möchte noch was sagen. Aber ich von meiner Stelle erstmal vielen Dank.
Danke auch. Vielen, vielen Dank.
ganz kurze Ansage. Also einmal möchte ich ganz kurz mal aufklären, dass wir hier nicht nur Künstler und Künstlerinnen sind. Das wird immer ganz schnell verwechselt. Wir sind hier auch noch viel, viel mehr. Also Stadtplaner, Architekten, Handwerker, Köche, Köchinnen und überhaupt. Also hier haben wir eine ganz große heterogene Menge von ganz tollen Menschen, die unglaublich klasse sind und hier durchhalten seit fast 3 Monaten. Erstmal allen Dankeschön. Und und dann wollte ich noch einen Termin durchgeben am Donnerstag, jetzt diesen Donnerstag, das ist glaube ich der 19. um 19 Uhr auf Kampnagel K2 findet der Kulturclub statt. Das Thema ist mir gerade entfallen, aber auf jeden Fall werden, nein, das geht natürlich um Kultur, also in erster Linie. Also ich habe jetzt das genaue Motto vergessen, sorry. Aber es werden dabei sein zum Beispiel auch Christoph Twickel, dann wird der Herr Lux vom Thalia Theater dabei sein, Matthias von Harz, ich werde dabei sein und Rocco Schamuni. Und wer kommen möchte, ist herzlich eingeladen, das kostet nichts und je mehr kommen und gerne auch mitdiskutieren, das ist eine offene Diskussionsrunde, ja, alle herzlich eingeladen.
Und eine klitzekleine Kleinigkeit habe ich noch, die habe ich gerade vergessen. Das gebührt natürlich die Höflichkeit. Ganz herzlichen Dank an unsere Podiumsgäste, André Holm, Christoph Schäfer, Ingrid Breckner und Ole Farm, der das Ganze moderiert hat. Vielen Dank und schönen Abend noch.